Herzlich willkommen zu Alternativlos, die Folge 9.
Mit Fefe und
Frank. Und als Gast haben wir heute
Monoxid.
Abu Monoxid.
Achso, ja.
Sein Kampfname.
Ich bin gerade getauft worden, habe ich festgestellt. Tach.
Genau, Abu Monoxid arbeitet in den Medien.
TM. Genau, in den öffentlich-rechtlichen Medien. So viel sollte hier dazu gesagt sein.
Und wir reden heute über den ganzen Unsinn, der da gerade in den Medien passiert, zum Thema Terror. Und greifen das mal als Gelegenheit, um über Agitation, Propaganda und Manipulation mit Informationen und ähnlichen Dingen zu reden, damit wir vielleicht mal euch ein bisschen helfen können, diesen ganzen Schwachsinn, der da gerade passiert, ein wenig einzuordnen und zu verstehen, weil momentan die richtigen Medien dazu ja offensichtlich nicht mehr so ganz in der Lage sind. Und da wollen wir auch drüber reden, warum es so ist und wie es so weit kommen könnte und welche Mechanismen dahinter stecken.
Eigentlich ist eine schlechte Laune-Sendung, ne?
Naja,
haben die Tage wirklich schlechte Laune gekriegt? Als
ja, beim Nachrichtenlesen dieser Tage habe ich auch echt schlechte Laune gekriegt. Wie ist es bei dir? Du musst ja manchmal Nachrichten vorlesen. Kriegt man da auch schlechte Laune?
Nee, Nachrichten vorlesen muss ich glücklicherweise selber nicht.
Aber wir haben das mal beobachtet beim Chaos-Radio.
Dass
wie das aussieht. Nein, nicht du, aber so. Wie Nachrichten vorgelesen werden. Ja. Es ist eigentlich immer, also es gibt zwei interessante Aspekte daran. Das erste ist, da kommt so ein Typ rein und hat ausgedruckt die Meldung, die er dann vorliest. Und es ist unklar, wo das jetzt herkommt und wer das sortiert. Aber der für mich spannendere Aspekt ist, dass die Stimme von dem anders klingt, wenn man ihn außerhalb des Studios anspricht und wenn er die Nachrichten vorliest. Also es gibt so eine eigene Nachrichtenvorlese-Gravitas-Stimme.
Ansprechhaltung nennt man das, aber das ist
Ansprechhaltung?
Genau, mach doch mal vor. Eine Ansprechhaltung. Ne, pack mal. Oh Mann, das ist total fies, weil das ist Vorführeffekt. Außerdem habe ich gerade keinen Text dabei, aber um die andere
Frage. Lorem Ipsum.
Lorem Ipsum. Der 34-jährige Lorem Ipsum aus Bad Boderstedt hat gestern, nee, ich kann das nicht, ich bin auch tatsächlich kein Nachrichtenleser, das muss man tatsächlich auch können.
Ach, das trainiert man?
Das muss man, nee, das gibt halt Sprecherziehung.
Und also es gibt ja Sprecherziehung auf
Sprecherziehung, das klingt ja böse. Ist aber tatsächlich, da geht es nur darum, sozusagen deine akustische Verständlichkeit zu erhöhen.
Und das hast du noch nicht gehabt, wie man hören kann.
Das habe ich gehabt, aber nicht für Nachrichtensprecher. Also Nachrichtensprechen, das ist halt dieser eigene Duktus. Das musst du halt trainieren. Das kannst du nicht einfach, also es gibt auch Leute, die können das einfach so. Man kann das auch relativ überzeugend, relativ schnell nachmachen, aber
Moment, halt, du liest es doch vor, das ist doch nicht dein eigener Duktus sozusagen, sondern also die
Vorstellung
und so ist schon.
Also bei den Sendern, wo sie kein Personal mehr haben, ist es ja so, dass der Nachrichtensprecher seine Nachrichten auch schreibt. Es ist ja nur bei den Luxussendern, wo halt noch richtig Personal unterwegs ist, dass es dann einen Nachrichtenredakteur gibt und der Nachrichtensprecher dann anderer ist.
Was ich jetzt nicht unbedingt als Luxus bezeichnen würde. Also weil die. Ja, weil du hast tatsächlich den Effekt, dass der Typ, wenn ein Typ das vorliest, der überhaupt keinen Plan davon hat, sondern der es geschrieben kriegt, dann hast du sozusagen ja nochmal eine Zwischenschranke zwischen der Nachricht und dem Hörer.
Du meinst, dann ist er nochmal emotional distanzierter davon?
Genau, und ich kenne das eigentlich so, dass die, also bei den Fernsehsendern ist es zum großen Teil so, dass die Beiträge sind natürlich von Autoren, aber die Anmoderation schreibt sich der Moderator selbst oder er kriegt sie zugeliefert, arbeitet sie aber so durch.
Redigiert sie noch ein bisschen.
Naja, er schreibt sie vor allen Dingen sozusagen so, dass sie von ihm kommen. Also er passt sie seinem Sprechverhalten, seinem Wortlaut an. Und im Radio sozusagen, also so wie ich es kenne, ich weiß nicht sozusagen, wie es so anders ist, da schreiben die es aber tatsächlich selber. Oder beziehungsweise es gibt ein Team von Leuten, die das selber schreiben und dann auch einer davon spricht es halt.
Aber du arbeitest ja mit den Leuten im Zweifel näher zusammen. Fühlen die sich nicht komisch dabei, wenn sie dann so einen Terror-Bullshit vorlesen müssen?
Kriegen die das überhaupt mit? Also das war so ein Effekt, den ich bei mir beobachtet habe. Wenn wir bei so einer Sendung sind, das muss man sich ja vorstellen, früher waren das 3 Stunden, inzwischen 2. Und immer zur halben Stunde, also 2-mal während der Sendung, kommt halt so ein Typ rein und liest Nachrichten vor. Und ich sitze einen Meter von dem entfernt und könnte dir danach nicht sagen, was er gerade vorgelesen hat. Also da entwickelt sich auch so eine Distanz, dass man einfach das als Pause nimmt, von seinen eigenen Gedanken nochmal zu sortieren. Also ist das für die Nachrichtensprecher genauso, dass die eigentlich überhaupt nicht mitkriegen, was sie da vorlesen?
Nee, also was du beschreibst, ist ja ein ganz typischer Effekt, den du hast als jemand, der eine Radiosendung macht. Da nimmst du ja, wenn du eine Radiosendung machst, wo du selber am Start bist und irgendwas sagst und sozusagen Inhalte bringst, dann nimmst du alles, was da passiert, als Pause wahr für deine Wahrnehmung. Das heißt, da wird ein Song gespielt, die Leute im Chat meckern dann immer, aber für die Leute im Studio ist es tatsächlich sozusagen ein Hey, genau, und Nachrichten ist genau dasselbe. Es hat sozusagen, ich glaube, es wäre egal, was da passiert. Also wenn er nicht nackt einer im Studio rumhampelt und dich irgendwie mit Eiswürfeln bewirft, würdest du es mitkriegen. Also wenn es einfach ein Grund ist,
probieren.
Das setzen wir doch gleich mal auf die Agenda hier. Du bist halt aus deinem Thema raus, du kannst dich kurz sammeln und dann hat das mit den Nachrichten, also dass das da Nachrichten sind, glaube ich, spielt nicht so die große Rolle. Es hilft natürlich, dass es ein gewohntes Ritual ist. Also da kommt rein, da kommt der Opener. Das heißt, du weißt auch, dass du gar nicht zuhören musst, bis der Closer kommt. Also das Audioelement, was dir signalisiert, piep, jetzt sind die Verkehrsnachrichten zu Ende, jetzt geht's gleich wieder weiter. Das hilft natürlich alles, aber mit den Inhalten hat das, glaube ich, an dieser Stelle noch nicht so viel zu tun, sondern eher mit der Darbietung.
Wie ist denn das andersrum für den Nachrichtensprecher? Kriegt der dann die Sendung nicht mit, oder?
Genau. Der sitzt ja während die Sendung läuft, sitzt der ja an seinem Nachrichtenschreibpult, nenne ich jetzt mal. Also sitzt halt am Rechner, wo er den Ticker hat und sein System, wo er die ganzen Meldungen rauszieht und auch schreibt. Und der muss halt zu halb fertig werden. Das ist schon auch sozusagen Arbeit.
Also das finde ich aber schon spannend, dass der die Meldungen selber schreibt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Nee, die sind, also es gibt natürlich viele Radiosender, bei denen sind die syndikalisiert. Also die bekommen die dann als fertig aufbereitete Nachrichten, also da spricht ja nur einer und die Nachrichten werden über 4, 5 Sender gemacht. Das ist in Deutschland noch nicht so üblich wie in den USA zum Beispiel, wo die teilweise überhaupt gar keine Wortbeiträge mehr haben.
Na, bei Clear Channel gab es mal diesen Bericht, dass die haben irgendwie 500 Radiostationen gehabt damals und inzwischen sind es 1000.
Und eine Nachricht.
Und haben einen Nachrichtentyp gehabt, der hat halt irgendwo seine Nachrichten eingesprochen und das ging dann halt nationwide.
Ja, und aber also der interessante Effekt ist ja, dass diese also wie die Nachrichten entstehen, die sind ja in der Regel aus dem DPA-Ticker. Also ist ja tatsächlich die Main Source für sowas, ist ja der DPA-Ticker.
Naja, der Ticker.
Also ja, aber gut, okay, manche Radiosender haben noch mehr abonniert, aber die meisten sind doch mittlerweile runter auf DPA. Ne?
Okay, also ich habe die Ticker-Situation nicht so genau verfolgt, aber mindestens Reuters ist, glaube ich, noch bei.
Ah, okay, dann.
Und ich weiß gar nicht, irgendeine Agentur hat sich jetzt gerade vereinigt oder ist aufgegangen, aber AFP und AP gehörten auf jeden Fall früher auch zum, zumindest in größeren Redaktionen zum Standard.
Na gut, aber jedenfalls das Ausgangsmaterial sind eben die Nachrichtenagenturen. Und die Nachrichtenagenturen, also wir haben uns neulich bei DPA mal angucken können, das war sehr interessant. Wie so eine Nachrichtenagentur funktioniert und wie halt auch deren Einordnung von Themenwichtigkeiten ist. Und so eine der krasseren Erkenntnisse da war zum Beispiel, dass die Anzahl der Redakteure, die auf einem Thema sitzen, wird natürlich von den Kunden getrieben, also von den Abnehmern der Nachrichten. Und dass so viel Boulevard in überall ist, also wenn du Spiegel Online zum Beispiel anguckst, dass da zur Hälfte aus Panorama besteht, was irgendwie die Anzahl der Meldungen angeht, reflektiert sich auch bei den Agenturen.
Die, das ist auch nur noch Panorama, was da kommt?
Nein, nicht nur, aber es hat die Anzahl der Redakteure und damit auch die entsprechende Menge an Meldungsoutput pro Tag, die aus so einem Agenturstream rauskommt, wird gewichtet entsprechend dem, was die Kunden wollen. Und die Kunden wollen, also die Zeitung und die Sender und so weiter und so fort, wollen mehr Boulevard haben und mehr Local News haben. Also kleinen Scheiß halt so, irgendwie Katze vom Baum und so. Also tun sie da mehr Redakteure rauf. Also es ist so, dass
Kapitalismus, Angebot und Nachfrage. Ja,
also dass halt eben genau die Meldungen, die halt irgendeine Art von Wichtigkeit haben oder die irgendeine Art von Einordnung bedürften, die hängen an immer weniger Leuten.
Also ich habe ja vor vielen Jahren mal einen DPA-Parser geschrieben und habe gesehen, wie dieser Feed aussieht. Also ein Stück Software, was diesen Feed reinkriegt. Und da gibt es eine Vorkategorisierung inhaltlicher Natur und von der Wichtigkeit her. Und es gibt einen Spezialflag für Eilmeldungen, die zurückgehalten werden sollen bis irgendwann.
Und aber das heißt, sowas, ja.
Ja, aber so größenordnungsmäßig kommen da tausende Meldungen pro Tag rein. Und wenn man sich reduziert auf die wichtigen, also die mit der obersten Kategorie, dann sind es immer noch Dutzende. Mhm. Das heißt, so eine Radio-Nachrichtenagentur, der nimmt nicht alle Meldungen, die kommen, sondern da findet noch eine Auswahl statt. Wie findet die denn statt?
Naja.
Nach welchen Kriterien? Also nehmt ihr da auch sowas wie, das ist jetzt hier um die Ecke, das nehmen wir mal rein oder das ist in unserem Sendegebiet, das ist wichtiger?
Es gibt so klassisch sagt man immer so die ominöse Zielgruppe. Es gibt ja, jeder Radiosender hat ja eine Zielgruppe. Also das Publikum, für das er sendet.
Ich glaube, wir haben keine Zielgruppe, oder?
Niemand. Doch, ihr habt auch eine Zielgruppe.
Ja, wir haben Leute, die Computer haben.
ihr habt Leute, die Computer haben, Leute, die tendenziell an einer alternativen Darstellung des Nachrichtensystems interessiert sind.
Wir haben gut verdienende, finanzstarke.
Also man hat die Vorbereitung darauf, dass wir irgendwann eine Werbung schalten
werden. Genau, die beste Werbung.
Ihr habt sozusagen Nerd-Hipster als Zielgruppe.
Also Hipster finde ich jetzt abwertend.
Nee, das war auch, egal.
Du Apple-User musst dir den Mund aufreißen, ja?
Du Nachbau-Apple. egal. Wo wir stehen mit dem Zielgruppe, genau. Und das ist natürlich sozusagen, also du sendest für ein bestimmtes Gebiet. Das heißt, wenn da eine Bombe hochgeht, ist das noch eher interessant sozusagen, als ob die irgendwo in Timbuktu hochgeht. Du sendest für ein bestimmtes Alter, das ist ja bei Radiosendern sozusagen wichtiger als bei Fernsehsendern, dass sie eine bestimmte Zielgruppe im Alter haben. Und
wobei wollen dann nicht alle die Jugendlichen haben?
Ja,
also wir sind auf Klassikradio, aber eigentlich, wenn man irgendwie so Leute fragt, dann sagen die alle, ja, wir haben die unter 40-Jährigen.
Natürlich, also wenn du, also perfekt als Programmchef ist es für dich, wenn deine Leute, also gerade wenn du Privatradio bist und Werbung schaltest, ist natürlich perfekt für dich, wenn deine Zuhörer sämtlich und sonders zwischen 14 und 35, glaube ich, sind oder sowas.
Und mindestens 50.000 Euro im Jahr verdienen.
So sieht's aus. Aber das passiert natürlich nicht. Und es gibt gerade bei Fernsehsendern einen interessanten Effekt. Die wollen das natürlich auch, sind aber gleichzeitig darauf angewiesen, dass alle ihre Beiträge so verständlich sind, dass sie das Publikum, was den Großteil der Quote ausmacht, nicht verlieren. Und das bedeutet halt oft genug 50 plus.
Ja? Na so, gut, oder? Also öffentlich-rechtlich.
Naja,
wie war das CDU-Altersdurchschnitt? Das war doch dieser berühmte Lacher von Holgi.
Ja, das genau, aber es funktioniert natürlich überall. Und danach wählst du auch die Nachrichten aus. Und dann gibt es natürlich Klassiker. Also wenn die Bundespolitik irgendwas sagt oder ein Minister zurücktritt, das wird halt vermeldet.
Also Moment, wenn die Regierung was sagt, das möchte ich ja doch ein bisschen genauer
hören jetzt. Nicht, wenn die Regierung was sagt, also wenn Angela Merkel sagt, oh geil, Currywurst ist total super. Nicht unbedingt eine Meldung in den Nachrichten. Aber wenn
der Innenminister kommt und sagt Terroralarm, dann ist das eine Meldung und wird gebracht, Punkt.
Könnte man so sagen, ja. Ja, klar.
Also das heißt, also diese, was sich ja häufiger zeigt bei solchen Sachen, wie wir jetzt gerade diesen aktuellen Terroralarm haben, dass die Medien quasi gleichgeschaltet sind, also dass halt überall dasselbe gemeldet wird.
Na, es wirkt so.
Nein, es ist tatsächlich so. Also wenn du halt da reinguckst und wie halt die Mechanismen funktionieren, mit denen diese Meldungen aufgebaut werden, also so mal die Nachrichtengrundversorgung, wo die nicht selber losgehen und recherchieren, sondern wo die einfach nur dafür sorgen, dass die alle auf demselben Stand sind, so, ne? So diese Basisversorgung. Diese Gleichschaltung funktioniert natürlich über die Agenturen. Wenn dpa das fleckt als irgendwie, hier unser Minister hat irgendwie gesagt, irgendwie schlimmer Terror, irgendwie jetzt bald, aber wirklich ganz sicher.
Wie sagte man früher, kriegsrelevant?
Genau, dann bringen es natürlich alle, weil du kannst es dir irgendwie nicht leisten, es nicht zu bringen. Also du bist dann ja in der Pflicht, den Gruppenkonsens mitzutragen. Und das fällt halt auch deswegen so auf, weil normalerweise ja die Nachrichtenrealität, die sich jeder so zurechtlegt, machen wir ja de facto alle, die ist ja doch relativ ausgefranst und diversifiziert. So. Also wir haben ja doch irgendwie eher das Phänomen, dass es nicht mehr diesen alle reden über denselben Film oder alle gucken die Tagesschau gibt, sondern halt irgendwie hat da so seinen Sender und dann den hört man vielleicht oder guckt man vielleicht. Ich höre zum Beispiel nur im Taxiradio. Oder man.
Na und Chaosradio natürlich.
Oder
Radio Fritz hören wir alle.
Nein.
Wir sind nicht Zielgruppe, Mann.
Genau.
Achso, Entschuldigung.
Du bist doch über 30.
Ja, wir sind Radio 1.
Du hörst also was?
Klassikradio.
Ja, gut.
Brav.
Deutschlandfunk.
So, also, aber eben genau in solchen Momenten ist es dann ja so, dass es wieder so eine Konsensmedienrealität gibt. Also dass die dann halt meistens so eine Panik, Paranoia oder alternativlose Entscheidungen stehen an Nummer ist. Das heißt also, nur dann in solchen Momenten, wo halt irgendwie so ein Thema so groß ist, gibt es wieder zumindest für einen kurzen Moment, so mal für einen Tag oder einen halben Tag oder sowas, so eine Konsensrealität, wo alle so ungefähr über dieselbe Information reden, was sonst nie passiert. Also es ist halt mittlerweile so zerfasert, dass es da eben genau nicht mehr passiert.
Also ich habe eine für mich überraschende Beobachtung gemacht, als ich hier mal mit meinem Blog angefangen habe. Also mir geht es ja schon darum, alternative Darstellungen zu suchen, aber mein Anspruch ist, dass ich für alles eine Quelle habe und die verlinke. Und das sind immer Mainstream-Medien, also mit über 90%. Und alle Sachen, die ich schreibe, waren auch im Ticker. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, wenn man sich auf den Ticker beschränkt, bringt man nur die systemimmanente Regierungsposition, sondern die Nachrichten sind da und sie werden auch publiziert, aber es wird ihnen eben nicht die gleiche Bandbreite eingeräumt. Also das ist, so einfach kann man sich das, glaube ich, nicht machen, dass man sagt, dadurch, dass es über den Ticker läuft oder dass der...
Nee, aber die Einordnung im Ticker, also wie diese... Also
ja, das stimmt natürlich.
Also die Vorsortierung und die Gewichtung, die da passiert, die spielt natürlich eine große Rolle dafür, welche Positionierung die dann hinterher haben. Ansonsten steht es ja natürlich als Medium ja sicherlich frei, halt irgendeine Nachricht, die sonst irgendwo untergeht, da wird große draus zu machen. Das ist ja das, was du im Blog de facto immer tust. Halt einfach Sachen, die sonst irgendwie in die Ritzen fallen und unter den Tisch fallen, mal ein bisschen, denen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu geben und die ein bisschen besser einzuordnen, weil die den konventionellen Medien in der Regel nicht mehr tun. Ne? Also ich meine,
Naja, aber die Frage ist auch zu sagen, ob das Sinn machen würde, wenn sie das tun würden. Also du hast in den kommerziellen Medien immer ein Platzproblem. Du hast also, wenn wir jetzt mal Zeitungen wegnehmen, wo das auch gilt, aber wenn du Radio und Fernsehen gehst, dann hast du halt Nachrichten, die sind halt irgendwie 3 Minuten oder 5 Minuten oder 1,5 Minuten, je nachdem, wie formatiert dein Sender ist.
Ist ja schon und schade
auch. Dann eigentlich. Hast du, das kommt auch drauf an. Das ist ein interessanter Punkt, komme ich gleich zu. Du hast also einen bestimmten Platz und musst darin was unterbringen und willst gleichzeitig nicht, dass deine Hörer sagen so, das ist passiert und es war gar nicht dabei. Also Beispiel Innenminister Terrorwarnung. Ja? Wenn der Innenminister eine Terrorwarnung rausgibt, will das eigentlich jeder wissen. Wenn du einen Radiosender hörst und das ist nicht drin, dann würdest du denken so, Entschuldigung Leute, der Innenminister hat Terrorwarner, so, das muss also drin sein und Nachrichten ist genau das. Also Radionachrichten gerade ist genau das, wo du sagst, da muss das drin sein, was dieser Minimalkonsens ist, also sagen, wo wirklich jeder wissen muss, dass das gerade passiert. Und das ist im Fall eines Jugendsenders zum Beispiel auch, wenn irgendwo eine Ausbildungsmesse passiert. Das ist dann nicht per se, dass der Jugendliche dann sagen würde so, oh geil, eine Ausbildungsmesse, da habe ich schon voll drauf gewartet. Was ist mit Call of Duty? Nein, aber das dann sozusagen die Verknüpfung von Bildungsauftrag und Nachrichten, das kann man auch machen. Was die andere Sache angeht mit sozusagen, wer will das eigentlich? Achso, nee, war noch vergessen. Und Themen, die ein bisschen weitergehen, die tust du halt in den Rest des Programms. Also dafür gibt es das sogenannte Tagesprogramm. So, und dann ist natürlich die Frage, wenn du Themen hast, die nicht in diesem Minimalkonsens vorkommen, die aber breiter beleuchtet werden müssten, warum gibt es nicht ausführliche Halbstunden-Specials mit einer alternativen Einschätzung und einer angenehmen zu hörenden Verschwörungstheorie am Ende? Ganz einfach, die Leute wollen das nicht. Das ist total finster.
Welche Leute, die Hörer oder
die Macher? Genau, die Hörer.
Woher weiß man das?
Das weiß man. Also das Ding ist, da geht es ja natürlich schnell um Statistiken und sowas, aber... Also
ich meine, diese Media-Analyse, auf die sich dann mal alle berufen, ist doch total
Bullshit, also, oder? Dass die Medien, das möchte ich gerne auch noch
thematisieren. Okay, also dass die Media-Analyse besonders viel... Also die Media-Analyse funktioniert so, 2-mal im Jahr werden Leute auf Festnetzapparaten angerufen und dürfen dann sagen, welchen Radiosender sie hören. Dass das natürlich gerade als Jugendradio eher als suboptimal empfunden
ist. Ich habe auch 2 Festnetzanschlüsse.
Ja, genau. Das ist was anderes. Nee, aber es gibt zum Beispiel interessante Experimente, wo du dir einfach, das sind natürlich dann Stichprobenexperimente, aber die sagen, finde ich trotzdem was aus. Du nimmst halt Leute, die sozusagen repräsentativ, was auch immer das heißen mag, aber so eine größere Kontrollgruppe von Leuten, setzt sie in einen Raum, spielt sie in Radiobeiträge vor und die haben so einen Regler und je nachdem, wie interessiert sie sind und sozusagen gerade zuhören, drehen sie den hoch und runter.
Oh, das ist ja fies. Das ist ja wie die Gongshow, oder?
Und was du feststellst ist, das heißt immer so, irgendwie dein Beitrag soll nicht länger als 2,30 sein. Und als Autor denkst du dir immer, du Arsch, das ist voll spannend. Ich mache dir so 3 Minuten oder 4 und das ist richtig geil. Und du stellst fest, egal worum es geht, also ganz egal worum es geht, ab 2,30 macht der Regler so nach links so aus.
Ist ja bitter.
Das ist so. Der Punkt ist, da kann man natürlich dagegen sagen, naja gut, du hast diese repräsentative Gruppe, die interessieren sich vielleicht nicht fürs Thema, was soll denn das zählt ja alles nicht. Aber der Punkt ist, und jetzt rede ich tatsächlich nur vom Radio. Vom Fernsehen halte ich sowieso nicht viel, aus anderen Gründen. Aber jetzt rede ich erstmal nur vom Radio. Radio ist die Kunst, einen Beitrag so zu machen, dass er nicht nervt, wenn du dich nicht fürs Thema interessierst und dir einen Ansatzpunkt für ein Thema gibt, wenn du dich dafür interessierst. Und das ist ein sehr schwieriger Spagat. Und daher kommt es auch, dass du so Themen so verkürzt darstellst und halt nicht diese halbe Stunde hast, wo du sagst, jetzt
also,
ausführlich.
Also wir haben ja unsere Hörer mal befragt, worauf die so stehen. Mhm. Und die wollen eigentlich alle immer mindestens 2 Stunden.
2 Stunden was?
Sendung.
Ja. Also wir haben explizit gefragt, wollt ihr lieber 2 kurze oder eine lange Sendung? Mhm. Und überwiegende Mehrheit war, lieber lang. Nehmt euch Zeit.
Jetzt ist aber...
Also und gut, wir sind jetzt kein Radio, sondern wir werden halt von Special Interest hier.
Ja, aber das ist halt ein wichtiger Punkt. Es ist schon ein wichtiger Punkt, glaube ich.
Klar, natürlich. Aber was wir sehen, ist halt eben, das ist halt, also mit dieser Aufmerksamkeitsspanne, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf den wir noch ein bisschen rumreiten müssen, weil es vermehren sich ja die Anzeichen, dass die Aufmerksamkeitsspanne für auch lange Texte schrumpft. Mhm. Das heißt also, dass die eine immer größer werdende Anzahl Leute nicht mehr in der Lage ist, sich länger auf ein Thema zu konzentrieren, sei es Text oder sei es Radio. Also, dass halt keine keinen Willen oder auch einfach keine neurologische Fähigkeit mehr dazu da ist, sich eben mit längeren Sachen auseinanderzusetzen. Ich habe neulich mit Juristen geredet und die haben, also die Juristen Ausbildung machen und die haben das ernsthafte Problem, dass viele von den Leuten, die gerne Rechtsanwalt oder so werden wollen, dafür schlicht nicht mehr geeignet sind, weil sie nicht in der Lage sind, einen 35- oder 60-seitigen Vertrag zu lesen, zu verstehen und irgendwie im Kopf zu behalten. Mhm. So, deren Aufmerksamkeit tatsächlich fängt nach 2 Minuten an zu wandern. Also es hat so ein offensichtlich so ein, wir haben uns offensichtlich mit diesem Internet, zumindest einige von uns irgendwie, unser Hirn ganz schön zerwarzt so dabei. Und das sind natürlich auch Sachen, die auch ausgenutzt werden. Also wenn wir zum Beispiel angucken, so wie heutzutage, da kommen wir jetzt ja dann so ein bisschen so zum Thema der Sendung eigentlich, nämlich wie funktioniert denn eigentlich so Spin und Pressemanipulation oder auch öffentliche Meinungsmanipulation? Und da wird es ja genau ausgenutzt. Dass, also zum ersten Mal fiel mir es auf bei der Geschichte, wo die Zeit dieses riesige, mehrfach ausklappbare Handtuch hatte über den Leuna-Skandal. Die hatten so ein, die Zeit ist ja nun schon kein kleines Blatt, ne? Und die haben so ein 6-mal Ausfalten des Zeitformats.
War das diese Grafik mit dem fetten Graphen und den Verflechtungen? Ja.
Wie der Leuna-Skandal funktioniert. Weil sie nicht mehr in der Lage waren, es irgendwie textuell abzubilden. Also weil der Skandal so komplex geworden ist und die Verflechtungen und der wer da mit wem und wie viel und dergleichen Dinge mehr. Was einer der richtig großen, schlimmen, finsteren Skandale der Bundesrepublik ist. Und der ist also so komplex geworden, dass niemand mehr in der Lage war, ihn abzubilden. So, und auch sind also auch die Skandalhaltigkeit des Materials halt, man hätte da wahrscheinlich irgendwie 50 kleine oder 100 kleine Skandale draus machen können oder müssen, aber es war halt einfach nicht mehr möglich, es irgendwie abzubilden. Und das ist tatsächlich auch so eine Sache, die wir immer wieder sehen, jetzt gerade bei Geschichten, Sauereien, die passieren, dass versucht wird, es so komplex zu machen, dass du es eben nicht mal mehr in 2,30 darstellen kannst. Also dass du halt dich dann, das also schon allein der Informationsgehalt, den du jetzt in die 2,30 von einer Kurzmeldung oder eben von einem YouTube-Video, die ja auch, die guten YouTube-Videos sind nie länger als 3 Minuten. Ne? Das ist genau derselbe Effekt. Das heißt also, wenn also dein Skandal so komplex ist, dass er nicht mehr in eine Aufmerksamkeitsspanne passt, bist du eigentlich schon raus. Dann kann dir eigentlich niemand mehr so richtig ans Leder flicken, weil, das interessiert dann halt einfach irgendwann niemanden mehr.
Wir sollten vielleicht noch darauf hinweisen, dass das eigentlich ein altes Phänomen ist. Also DPA und überhaupt Ticker-Meldungen sind so geschrieben, was ich eine super spannende Sache finde, dass du zu einem beliebigen Zeitpunkt aufhören kannst, die Meldung zu lesen und dass du alles bis dahin Wichtige hast. Also die haben der Text wird so priorisiert, wenn du nur die Schlagzeile liest, weißt du grob, worum es geht. Und je mehr du liest, desto mehr Details hast du, aber es ist nie so, dass du irgendwie runterscrollen müsstest und am Ende sind erst die wichtigen Sachen. Sondern Ticker-Meldungen sind so aufgebaut, gerade für diese Aufmerksamkeitsökonomie, dass alles wichtiger am Anfang ist. Was ja bei Zeitungen andersrum ist. Mhm. Da ist es immer wieder so, dass der Teil, den ich zitiere, der letzte Absatz.
Ja.
Und das ist schon spannend. Übrigens, was mir auch auffällt, also wo mir auch die Redakteure immer wirklich leid tun, ist, dass die Zeitungen ja aus Werbegründen, Werbemaximierungsgründen dazu übergegangen sind, ihre Stories aufzusplitten auf mehrere Webseiten und du musst dann unten immer auf
die
nächste Seite, genau, was mich ja tierisch abnervt, aber jetzt stell dir mal vor, du machst da die Log-Auswertung, da kann ich dir aber mal schriftlich geben, dass irgendwie 80% der Leute nur die erste Seite angucken. Und jetzt stell dir mal vor, du bist der Typ, der diesen Satz, den Artikel geschrieben hat. Du hast da irgendwie eine Woche recherchiert. Da hätte ich auch irgendwann keinen Bock mehr, eine Woche zu recherchieren, wenn eh keiner liest so. Also das ist schon alles auch ein Kreislauf, der sich selbst verstärkt.
Aber das sagen ist, glaube ich, auch ein Grund, warum es gibt ja so diese wahrgenommene Arroganz der Medien. So, ne? Wir machen hier unser Zeug und ihr könnt uns alle mal schön an der Puppe schmatzen. Und das kommt zum Teil auch genau daher, denke ich, dass wenn du als Autor hingehst und sozusagen guckst, wie erfolgreich deine Sachen sind, du nimmst einfach dein ganzes Portfolio und guckst mal so, okay, ich habe folgende Dinge gemacht, was sind da die besten? Und dann kommst du zum Schluss, okay, dieses bunte irgendwie, Paris Hilton Nacktvideo, hey, 50.000 irgendwas so. Und dann habe ich diese fein auszählte Argumentation gegen die Vorratsdatenspeicherung geschrieben. 2 User. Und das Ding ist, das positioniert sich auf allen Ebenen. Du hast halt dieses mehr Boulevard, das positioniert sich in den Ebenen des Programmmanagements, also die Leute, die den Leuten, die tatsächlich was arbeiten, sagen, was ihr machen sollt. Und da, das ist dann so fest und formatiert drin, es wird auch nicht mehr hinterfragt. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle kurz eine kleine Anekdote erzählen, die tatsächlich so passiert ist. Und zwar ging es da um einen Mitternachtsverkauf eines neuen Produkts, wo ich hingeschickt wurde, eine Reportage zu machen. Was ich auch gemacht habe. Und
Und wie sowas wie ein Harry Potter Buch oder sowas oder wie ein Computerspiel.
Ja, sowas. Bekannter großer Spielehersteller, Gnome, Elfen,
alles klar.
Und dann sozusagen also eine Reportage machen über, da war jemand ein Hörer mit, der hat ein Spiel gewonnen, und der konnte dann das da abholen. Ich habe die Reportage quasi gemacht im Sinne von der junge Held, ja, also der Hörer geht zu dem Mittagsverkauf, also dem Event, bla bla bla. Alles ganz launig und so. Und ist tatsächlich eines meiner erfolgreichen Stücke in der Hinsicht des Feedbacks von wegen, das ist ja ein cooles Stück. Das konnte man sich gut anhören, weil es halt sozusagen schön produziert war und halt sozusagen einen launigen Überbau hatte. Es war aber 3,12 lang. 3,12 ist, wie wir wissen, länger als 2,30.
Haben alle abgebrochen?
Nee. Es gab dann eine Begegnung mit einer höher gestellten Persönlichkeit aus einem anderen Hause, die dann sagte so, ich habe ja heute Morgen Radio gehört, fand das total spannend, stand in der Küche und habe mein Zeug hingelegt und wollte unbedingt einen Beitrag zu hören. Und ich dachte so, geil.
Für dich habe ich das gemacht.
Wenn du als Autor irgendwas erreichen möchtest, dann ist es genau dieser Effekt. Ja. Irgendjemand hört deinen Beitrag, legt seine Sachen hin und hört sich das bis zu Ende an. Das ist auch so ein schönes Kompliment, was man manchmal kriegt, so ich bin extra im Auto sitzen geblieben, um das zu Ende zu hören. Das nächste, was diese Person gesagt hat, war, das geht aber nicht. Die Leute haben noch morgens was zu tun. Das war doch länger als 2,30. Ich habe meinen Gesprächspartner kurz angeguckt, weil ich dachte, der macht einen besonders subtilen Scherz.
Der kriegt jetzt in die Fresse. Hat er so gemeint, ja?
Hat er so gemeint. Und das ist genau der Punkt. Es ist also sozusagen, ist es so drin, dass es selbst sozusagen ein offensichtlich positives Erlebnis overridet.
Also wir haben ja wirklich den vollständig gegenteiligen Effekt. Ne? Also es ist bei uns so, dass wir, wenn wir uns so die Statistik von unseren Sendungen angucken, dann sind die Sendungen, wo wir kein spezifisches Thema haben, sondern so ein bisschen so vor uns hinplaudern, von einem zum anderen springen, also halt so diese den Aufmerksamkeitslängen halt so ein bisschen folgen. Die haben im Schnitt so ein Drittel weniger Hörer als die Sendungen, wo wir bei einem Thema bleiben, also uns in ein Thema vertiefen und ein Thema halt eine Runde abreiten. So. Und also ich vermute, dass wir das tatsächlich da mit einer Spaltung zu tun haben.
Ich muss kurz fragen, Hörer oder Downloads?
Na,
Hörer sind, folgen wir ja nicht, wir sehen nur Downloads. Okay.
Aber wir sind relativ restriktiv bei unserer Log-Auswertung. Also wir machen es nicht wie andere Sender oder Podcasts, die da jeden Klick da benutzen, sondern tatsächlich nur completed
Downloads. Okay. Ne? Ja, aber also die eine Frage ist natürlich sozusagen, was das natürlich fördern könnte, ist, wenn du eine Show hast, die sagt, okay, heute setzen sich Fev und Frank hin und wir machen mal so, dann kannst du das hören und wenn du es verpasst hast, ist es nicht so schlimm. Mhm. Also dann gehst du nicht extra hin, um sozusagen, um es noch runterzuladen. Wenn du aber eine Sendung zum Thema X hast, dann lädst du es dir möglicherweise runter mit der Maßgabe, das klingt interessant, das höre ich mir noch an.
Aber wir sind's auch an der Menge an Feedback. Also bei den monothematischen Sendungen ist der Feedback in der Regel mehr als doppelt so viel.
Das wird wahrscheinlich tatsächlich einfach höher auf der To-Do-Liste dann und anscheinend sogar in dem Teil, der tatsächlich abgearbeitet wird.
Ja, tatsächlich. Na gut, ich verstehe Podcasten ja sowieso nicht, weil ich komme halt nie dazu, Podcasts zu hören. Insofern ist es halt wahrscheinlich so ein bisschen wie, keine Ahnung, wie wenn ich im Radio sitze, weil ich höre auch nie Radio.
Ja.
Aber ich kann es halt sozusagen nur phänomenologisch betrachten. Aber der, also was ich auch woanders sehe, also bei textuellen Sachen zum Beispiel in meinem Blog, ist, dass es offensichtlich eine radikale Spaltung gibt zwischen den Leuten, die nur noch so auf der Oberfläche dahin skippen so und den Leuten, die noch wissen wollen. Also das einfach, ich weiß nicht, wie sich das zahlenmäßig ausdrückt oder so, aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass die Spaltung eben nicht mehr auf der Basis von Wissen oder Bildung ist, sondern auf der Basis von Konzentrationsfähigkeit oder Willen zur Konzentration.
So. Also interessanterweise entwickelt sich ja gerade so eine PR-Wissenschaft daraus, wie man anfixt, wie man also mit einem Tweet die Leute dazu bringt, dass sie draufklicken. Ja, und da gibt es so das Muster,
Seminare für.
Das dominierende Muster war ja eine Weile lang the top 10 reasons why blubber oder die top 5 irgendwas. Also sobald eine Zahl drin ist.
Ja, oder diese Infographics.
Nee, aber sobald eine Zahl drauf ist, haben die Leute irgendwie das Bedürfnis, die auch alle zu sehen. So.
Ah, okay.
Und dann wird es nochmal auf 3 Seiten aufgesplittet, weißt du, und du fängst natürlich bei der niedrigsten an. Und so maximiert man Werbegeld. Also ich finde das deswegen interessant, weil ich glaube, dass es so ein bisschen auch selbstenforcend ist.
Also du meinst,
nach einer Weile,
dass die alle Leute daran gewöhnt sind, ja. Also dass die diese Aufspaltung in Informationshäppchen eben durchaus auch dazu dient, halt einfach die Klickraten hochzutreiben und damit die Werbebudgets nach oben zu treiben.
Ich glaube, dass es daher kommt und ich glaube, dass die Leute, die jetzt bei uns sich 2 Stunden hinsetzen, einfach genervt sind von dem Scheiß. Ja, wenn du das eine Weile lang davon penetriert wurdest, von diesem ganzen Informationshäppchen-Gedudel. Auch dieser Trend aus Amerika, dass sie in den Nachrichten Werbung haben und dann sagen, nach dem Werbeblock geht's weiter mit. Ja, mhm. Das gibt's ja hier inzwischen auch schon. Also jetzt nicht bei Nachrichten, aber bei Talkshows. Da haben sie den Gast vorher drin. Sie nehmen den Gast rein vor der Werbepause und sagen, nach der Werbung geht's weiter mit. Anfix, anfix. Also ja. diese Idee, dass du deinen Hörer ständig mit irgendwelchen Versprechen anfixen musst, damit er da bleibt, das geht mir nur noch auf die Nerven. Und deswegen präferiere
diese Fake-Höhepunkte.
Ja, also auch so ein, dieser Fake-Spannungsbogen, da kommt dann ja meistens überhaupt nichts. Mhm. Ja,
der viel Versprechen. So N24 oder wie heißt dieser andere? N24 heißt
ja, der. Ja, und NTV, furchtbar.
Die, was sie da als Dokumentationen verkaufen, die dann auch immer genauso darauf optimiert sind.
Das ist und alles Kooperation mit Discovery Channel, was ich ja furchtbar fand. Genau. Weißt du, weil ich als Europäer, man hat ja immer nur gute Sachen von Discovery Channel gehört vor vielen Jahren. Ja,
und wenn man es mal gesehen hat.
Ja. Und wenn man das mal sieht, dann denkt man so, oh mein Gott, das ist da, oder History Channel. Ja. History Channel klingt ja, als wenn es da um Volksbildung geht, aber weit gefehlt. Ja. Da kommt nur noch irgendwie Hau drauf, Kabumm, irgendwie der Mann in der Wildnis, der sich von irgendwie Regenwürmern ernährt und so. Nur Scheiße. Und
besonders bizarr ist es dann, wenn...
Dann kommt das da oder sind das die Sachen, die NTV kauft?
Nein, das sind die Sachen, die drüben kommen. Das kommt als nächstes, das haben wir hier noch nicht so. Aber so der Mann, der in die Wüste geht und zeigt, wie Survival funktioniert, indem er...
Das läuft hier auch alle. Der
gibt es ja auch schon.
Ja, also, ach du Scheiße. Ich sitze aber nur so, wenn ich gelangweilt in irgendeinem Hotel rumhänge und irgendwie kein Internet da ist oder so. Und das Problem, okay. Also das Interessante daran ist, wenn man das dann hier sieht, die haben hier ja nicht so viele Werbeblöcke wie da drüben. Und dann haben die manchmal.
Genau, dann siehst du mal diese Fake-Höhepunkte.
Diese Fake-Höhepunkte, die dann so ins Nichts laufen, wo eigentlich so ein Werbeblock hätte sein müssen. Und dann geht es auch mit irgendeinem belanglosen Scheiß weiter. Ja?
Also lustigerweise kriegen die Amis totalen Herzinfarkt, wenn sie hier Sachen gucken müssen. Weil die sind halt viele Werbeblöcke gewöhnt, die aber jeweils nur so unter eine Minute lang sind. Und wenn wir hier mal einen Werbeblock haben, dann ist der 5 Minuten. Mhm. Und die sitzen dann hier und denken so: Wie könnt ihr das aushalten? So, das geht ja gar nicht. Und umgekehrt natürlich genauso. Ja. Also ich habe drüben, könnte mich da nie auf irgendwie einen Film konzentrieren.
Ich war neulich zum ersten Mal auf dem anderen Kontinent und habe da eine Fernsehsendung geguckt oder sowas. Und ich war nach einer Viertelstunde so enerviert davon, dass sozusagen alle 5 Minuten ein einzelner Spot kommt, was ja unglaublich ist.
Also ich meine, wenn man hier quasi Raubkopien gewöhnt ist, ja, oder sich von DVD irgendwie die Serien oder die Filme leiht und das dann mal drüben im Nicht-Pay-TV guckt, das dauert doppelt so lang, die Ausstrahlung mit Werbung, wie wenn du sie auf DVD dir ziehst. Ja. Und da verstehe ich auch plötzlich, wieso es drüben einen Markt gibt, um sich diese DVDs zu holen.
Diese Serien-DVDs.
Ja, das wäre mir ja auch zu blöd, da 20 Werbeblöcke rauszuschneiden. Weißt du, solange es nur 3 sind, kann man das ja irgendwie noch machen, aber 20? So, nee, ja, da hätte ich auch keinen Bock mehr.
Also interessant ist ja, dass es ja genau so auch in der Politik funktioniert. Ne? Also dass die momentan effizienteste Strategie, wenn du irgendeinen Skandal an der Backe hast, ist aussitzen. Es gibt, also weil der News-Cycle, wenn jetzt also mal wieder irgendeine Sau durchs Dorf getrieben wird, die jetzt nicht strategisch getrieben wird, wie jetzt gerade diese Terrorpanik, sondern die halt einfach nur so passiert. So, ne?
So Sommerloch-Dinger
wie. Ja, was weiß ich hier, irgendeine Bischöfin fährt mal wieder bei Rot über die Ampel oder so. Ne? Die hätte einfach mal verdammt nochmal nur 2 Wochen das Maul halten müssen und dann wäre das gewesen. So, da hätte sich niemand mehr dran erinnert, weil die eben diese Aufmerksamkeitsspannen so kurz geworden sind, auch die institutionellen Aufmerksamkeitsspannen. Also wir sehen es ja immer wieder, wenn wir den Nordjahresrückblick machen. Also denken wir so, was, das ist alles dieses Jahr passiert? So, das ist halt irgendwie so.
Vor allem haben wir das selber schon wieder fast alles vergessen, ne? Weil einfach so viel Scheiße reinkommt. Also immer wenn wir anfangen, uns vorzubereiten für den Nordrückblick, dann denken wir so, mein Gott, das ist alles in dem Jahr, das wissen die Leute alle noch, die werden sich tot langweilen. Mhm. Und dann gucken wir die ganzen Meldungen an und denken so, Scheiße, das ist alles dieses Jahr gewesen. Ja. Und so ist das. Die Aufmerksamkeitsökonomie, das betrifft uns auch, ja? Keine Frage. Und es ist furchtbar, man muss da echt gegenhalten.
Also ich glaube, um das mit den Medien nochmal zu sagen, ich glaube tatsächlich, dass es auch nicht Aufgabe der klassischen Medien, wenn ich jetzt mal sein kann, diese Aufmerksamkeitsökonomie anders zu gestalten, sondern ich glaube eher, dass da der Konsument gefragt ist, im Sinne von, er muss sich einfach darüber im Klaren sein, dass er dort nicht die ganze Wahrheit erfährt. Das ist natürlich ein Bild, das haben die Medien sehr lange von sich...
Warte mal, können wir das nochmal sagen? Fürs Archiv?
Nein, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja das Bild, das die Medien sehr lange von sich auch propagiert haben, was aber auch dankbar angenommen wurde, ist ja, hier erfährst du. Ja, so wie der Hund, der in diesen
Grammophon... Spiegelleser wissen mehr.
Genau, der Hund, der in den Grammophontrichter guckt sozusagen, du brauchst nur eine Newsquelle und das ist halt tatsächlich einfach nicht so. Ich war ja selber irgendwie als Student, habe ich ja so erste Medienkontakte gehabt und war auch immer so dieser, ja, das ist alles viel zu kurz und es muss alles länger sein und da fehlt noch die Perspektive und überhaupt die Medien, die bösen Medien. Und dann gehst du da rein und die größte Überraschung, die du hast, ist, krass, das sind auch alles Leute, die mit Wasser kochen. Und das ist ein total wichtiger Punkt, den sich, glaube ich, viele Leute nicht klar machen und der, wie gesagt, auch gerne propagiert wurde jahrelang. Die Medien wissen alles, wissen sie aber nicht, sondern sozusagen, was sie bestenfalls für dich sein könnten, und ich vermute, ich werde dieses Zitat bereuen, ist so eine Art Fefe für dich, nämlich sie...
Moment, Hilfe oder Fefe?
Fefe. Sie nehmen die Welt und präsentieren sie dir aus einem bestimmten Winkel und dieser bestimmte Winkel ist meistens sozusagen Neutralität. Was nicht immer klappt, aber sozusagen...
Das behauptet ja jeder von sich, oder?
Genau, das behauptet jeder für sich.
Außer wir.
Und das muss...
Außer alternativlos.
Ja, wir behaupten es nicht.
Genau, ihr bietet den einzigen Blickwinkel, was... Moment.
Wir sagen die Wahrheit, das ist nicht neutral, wir sagen einfach die Fakten.
Genau, aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Also da muss sich mal jeder an die eigene Nase packen. So.
Das ist aber immer noch so. Also das ist kein, das ist nicht weg, sondern jetzt hat sich das nur subtil gedreht und jetzt heißt es immer, wir sind im Gegensatz zu den Bloggern ausgebildete Journalisten und machen und wissen, wie man das macht. Also diese Abgrenzung gibt es immer noch, von wegen, wir sind die Leute, die wissen, die geschult sind, ausgebildet sind, die das beurteilen können. Und das ist im Übrigen auch ein Manipulationsmuster, was wir noch ansprechen wollen in der Sendung, dieses
Autorität. Darüber sind wir darauf gekommen, über diese Nachrichtensprechergeschichte. Ne? Was ich da noch fragen wollte, um sozusagen den Bogen da mal so ein wenig zuzumachen, war die Audioaufbereitung für den Nachrichtensprecher. Ist da nochmal so ein bisschen mehr Autoritätskompression und Bass drin? Oder
die Nordfrequenz?
Der Autoritätsoptimot. Ja. Nee, was tatsächlich passiert, das finde ich ganz lustig, also deshalb kenne ich sozusagen nur von dem einen Sender, das ist bestimmt nicht immer. Und das passiert auch manchen Moderatoren. Ist, du hast ja eine gewisse Lautstärke, über die das kommen soll. Und egal wie laut du sie stellst, der Typ am Mikro ist immer lauter. So, keine Ahnung, warum das passiert. Aber
dann stehen spricht.
Aber tatsächlich gibt es keinen Nachrichten
Autoritätsmod.
Nachrichten Autoritätsoptimot. Das Einzige, wo ich das gehört habe, was man auch tatsächlich hört, ist Werbung. Werbung ist lauter.
Die tun da mehr Gain rein.
Bei uns TM nicht, aber das wird gemacht.
Weil die Leute nämlich leiser drehen, wenn Werbung kommt. Und dann ist das Hauptprogramm zu leise und wird nicht mehr mitgekriegt. Und bei der nächsten Werbung würdest du überhaupt nichts mehr mitkriegen, außer sie machen Werbung lauter.
Interessante Theorie.
Ja.
Also beim Fernsehen ist es auf jeden Fall so.
Ja.
Also diese Gravitas-Sache, die ich anspreche, da gab es mal die erste Sendung vom Colbert-Report war das. Das ist so eine Satire-Sendung aus den USA. Da hat er einen...
Sowas fehlt uns übrigens noch in Deutschland. Warum haben wir sowas nicht?
Wir haben jetzt diese Heute-Show, die versucht so ein bisschen die Daily-Show zu imitieren.
Ja, und Extra 3 und so, aber...
Ja, aber so, also Colbert hat dieses Experiment gemacht. Da hat er einen relativ bekannten CNN-Nachrichtenmenschen eingeladen. Und die haben dann Bullshit vorgelesen. Also sowas wie irgendwie Charles Dickens, als wenn es Nachrichten wären. Mhm. Und so einfach Zitate aus oder auch Shakespeare... Und haben es versucht, wer autoritativer klingt, wie ein besserer Nachrichtensprecher. Und das ist richtig spannend, das zu sehen, wie, also so eine typische Nachrichtenstimme, das ist nur vergleichbar mit diesen Film-Trailer-Stimmen, die auch sehr wiedererkennbar sind.
In a world.
Genau.
In einer Zeit. In einem Land. It was a dark and stormy night.
Ja, aber das ist, gibt so eine Spezialstimme für Nachrichtensprecher, die auch meines Erachtens dafür sorgt, dass die Leute dem glauben. Ja, weil es einfach.
Das gibt es aber nicht nur für Nachrichtensprecher, das gibt es auch für Beitragssprecher, das gibt es auch für O-Ton-Overvoicer. Das kannst du beliebig machen. Also einem guten Radiomoderator gibt es so eine Speisekarte, der liest dir das vor und wenn du nicht genau hörst, denkst du so, interessant. Das ist halt einfach der Fall.
Und aber so diese O-Tonen, die müssen immer so ein bisschen aufgeregt klingen, ne?
Ja, genau. Das, was ja häufig passiert, ist, dass du Englisch in Deutsch übersetzt. Was ein bisschen kompliziert ist, weil der englische Satz ist übersetzt im Deutschen meistens länger gesprochen als das englische Ding. Mhm. Aber du hast natürlich nicht mehr Zeit, um Gottes Willen.
Und also musst du
die gute Form ist ja, dass du am Anfang und am Ende ein bisschen frei stehen lässt. Mhm. Du musst du sehr schnell sprechen.
Verstehe. Naja.
Das ist auch eine Sache, die in Amerika super zu beobachten ist. Da gibt es nämlich Gesetze, wenn sie dir versuchen, zum Beispiel Medikamente oder irgendwelche juristische Sachen anzudrehen, dann müssen sie einen Disclaimer vorlesen, der relativ lang ist. Und damit es überhaupt reinpasst, machen die dann tatsächlich elektronisch irgendwie, stauchen die das auf die Hälfte der Zeit zusammen und es klingt dann so ein bisschen wie irgendwie die Schlümpfe, so. Conditions may apply.
Da habe ich in Deutschland immer noch drauf gewartet.
Da warte ich auch drauf.
Es gibt da bei Medikamenten. Fragen Sie eine Art
so,
was.
Ja, aber dann ist irgendwie so Schrift eingeblendet, ne? Und das liest nicht noch jemand vor. Aber drüben musst du das halt auch vorlesen.
Ach so, aber im Radio gibt es das ja.
Im Radio gibt es das, was erzählen die denn dann?
Ja, genau. Ne, Risiken und Nebenwirkungen, Arzt oder Apotheker.
Ja, aber in Amerika lesen
sie diesen
Zettel vor, den Beipackzettel. Davon können sie Hodenkrebs kriegen, Ausfluss, weißt du, so richtig unappetitliche Scheiße lesen die davor. Und du fragst dich, wie kann es sein, dass irgendjemand nach dieser Werbung dieses Medikament kauft?
Was ich aber in Amerika in der Werbung noch krasser fand, waren die politischen Werbungen. Oder Kanada war das. Da hatten sie gerade irgendwie Wahl in British Columbia, glaube ich. Und das waren so Trailer. Ich habe erst gar nicht geschnallt, was die machen. Das sah so aus, als ob die irgendeine Enthüllungssendung ankündigen. Ja, dieser Typ hat eine Bank gegründet, die irgendwie bankrott gegangen ist und ist außerdem in einen Justizskandal verwickelt, bla 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 bla. Und irgendwann habe ich aufmerksam hingeguckt, habe festgestellt, am Ende sagen die, diese Werbung wurde gesponsert von und dann halt gegnerischer Kandidat. Unglaublich.
Committee for, inzwischen sind sie weiter, da ist es nämlich Committee for und der Kandidat und dann ist es irgendeine Stiftung.
Großartig.
Weil die Kandidaten selber, die kannst du dann verklagen, wenn sie was Falsches behaupten, aber so eine Stiftung halt nicht. Und diese Swiftboats Veterans waren zum Beispiel so das bekannteste Beispiel, die halt John Kerry irgendwie angekreidet haben. Er hätte in Vietnam seine Kollegen im Sumpf hinterlassen und irgendwie so ein Bullshit. Also das ist da auch eine Sache, die wir hier noch nicht so haben und ich hoffe, das kriegen wir nicht, weil es ist echt, echt widerlich.
Aber es kommt aus Amerika, es muss gut sein.
Du meinst das Komitee zur Wiederwahl von Angela Merkel?
Oh, weia.
Da steht uns noch was bevor, meinst du? So eine Sache, auf die wir noch mal einmal nicht häufig genug hinweisen können, ist genau hingucken, wo kommt die Kohle für solche Leute her? Ne? Also woher kommt Geld, um Parteien oder Personen zur Wahl zu verhelfen? Das ist halt in Deutschland eine super kritische Sache, speziell jetzt, wo wir halt anfangen, halt auch so merkwürdige Randgruppen dazu haben, die möglicherweise noch nicht im Parlament sind, möglicherweise noch nicht in der Parteispendenerfassung drin sind. Da genau hinzugucken, wo das Geld herkommt, ist zum Beispiel auch so eine Aufgabe, die eigentlich ja doch die Presse erfüllen sollte, aber da mache ich mir gerade auch nicht so viele Hoffnungen. Nicht mehr. Naja, wir wollten so ein bisschen...
Aber ist auch geil, ne? Ihr haltet von GEZ-Gebühren nicht so richtig viel. Vermute ich mal.
Nee, ich halte von öffentlich-rechtlich finanzierten Rundfunk eine ganze Menge.
Ja. Ich zahle brav meine GEZ-Gebühren seit vielen Jahren. Was ich nicht mag, ist die GEMA.
Nee, also was ich...
Okay. Mit GEZ kann ich leben, aber weißt du, wenn du mal bei YouTube bist und du gehst irgendwie zu einem zufällig ausgewählten Video, dann hast du in 80% der Fälle inzwischen das Video not available.
Ja, aber ich finde es schon spannend, weil du bist dann schnell wieder bei Diskussionen, wer will das überhaupt? Und dieses Ding sozusagen, ja, wir bräuchten eigentlich eine Institution, die hingeht und sagt, wo kommt denn eigentlich das ganze Geld her? Das musst du natürlich bezahlen. Und das Spannende daran ist, du musst nicht bezahlen, wenn die das aufdecken. Du musst auch die 50 Fälle bezahlen, wo die irgendwas anrecherchieren und da passiert nichts. Und das will einfach keiner. Das will einfach keiner mehr bezahlen. Und das kannst du heutzutage nur öffentlich machen, also öffentlich-rechtlich, wenn du das überhaupt machen willst.
Wir sind da ganz bei dir. Also ich meine, öffentlich-rechtlicher Rundfunk hat seine Berechtigung, muss halt nur möglichst parteifern sein und nicht so, wie es momentan ist, dass irgendwie in bestimmten öffentlich-rechtlichen Sendern oberhalb eines bestimmten Einkommensklasse du halt irgendwie nur mit dem richtigen Parteibuch irgendwas werden kannst.
Na, wie SWR gerade.
Und das ist das eine.
Ja, oder ZDF letztens.
Und das andere ist...
Ja, aber der SWR wird gerade komplett irgendwie...
Ja, aber ZDF ist auch krass, ne?
ZDF ist gegründet worden als CDU-Sender, weil die ARD den damaligen, ich glaube, das war unter Adenauer.
Naja, aber trotzdem hat man schon geglaubt, dass man im Jahre 2000 irgendwas vielleicht da schon ein bisschen weiter ist. Aber
im ZDF?
Fall, ja.
Nee.
Ja, die Brennernummer hat schon noch ein paar Leute geschockt, denen das schon klar war.
Na gut, also wie gesagt, uns nicht so sehr, also, aber das denke ich mal, also die Hauptkritik.
Diese SWR-Nummer sollten wir nochmal kurz erzählen, falls es jemand nicht mitgekriegt hat. Da ist nämlich gerade die Chefin für die Fernsehfilmproduktion beim SWR. Der Chef ist ausgetauscht worden gegen die Tochter von Schäuble. Mhm. Und der vorherige Chef, seine letzte Produktion läuft gerade, heißt Alpha 07 und ist eine dystopische Zukunftsvision aus einem Big Brother-Staat mit
Pre-Crime und Gehirnscanner.
Genau, und mit Untergrundgruppen, die hackergetrieben sich versuchen, gegen das System zu wehren. Und der wird abgesägt und die Schäuble-Tochter kommt. Also das hat schon auch alles ein echt übles Geschmäckle. So. Widerlich.
Nee, also um nochmal sozusagen diesen Gedanken zu vervollständigen, nee, also ist tatsächlich so, dass öffentlich-rechtliche Medien haben da auf jeden Fall eine ganz wichtige Bedeutung. Nur müssen sie die A wahrnehmen und B muss dieses irgendwie Druckerkolonnen-Kasso von der GZ halt aufhören. So. Das sind halt die beiden einzigen Sachen, die wir da als Problem haben.
Genau. Und das Problem ist dann sozusagen, die muss auch einer hören, damit das sozusagen, das ist wirklich ein Problem.
Hey, solange das archiviert wird, würde mir das völlig reichen. Ich erwarte gar nicht, dass sie die fetten Einschaltquoten haben. Im Gegenteil, ich finde das schlecht, wenn die auf Einschaltquote gucken. Ja, ich finde, da muss es eine gewisse Grundanforderung, so einen Katalog geben einfach, wo drin steht, dieses und jenes muss für die zukünftigen Generationen zumindest im Archiv verfügbar sein. Ja. Und das muss dann alles im Internet sein, irgendwie no questions asked, in offenen Formaten, beliebig runterladbar, ohne IP-Sperre und alles so fertig.
Und meine, wenn man sich so anguckt, was die ARD da gerade diskutiert hat, den letzten Primetime-Spot für Dokus durch noch eine scheiß Talkshow zu ersetzen, da kam einem dann doch schon so ein bisschen die Zweifel an.
Ausgerechnet mit dem Plassberg, da hatte ich ja irgendwie hart, aber fair, ja, wo ich irgendwie die erste Sendung gesehen habe und dachte so, bitte was? Mhm. Das ist ja noch schlimmer als Ilona Christen damals, so, oh mein Gott. Und Anne Will hat gestern, vorgestern jemand diese Anne Will-Sendung gesehen?
Nee, ich habe nur darüber gelesen.
Die erste Minute habe ich ausgehalten und dann so, warum sind die Terroristen eigentlich so hinter uns her, fragt die Moderatorin. So, was haben wir denen getan? Und dann kommt der Innenminister und sagt, ja, nein, das darf man nicht fragen, weil es ist ja nicht unsere Schuld, dass die uns verfolgen. Und da wird so völlig unkritisch einfach.
Und dann hatte die nicht den Maskolo da, den Spiegelchefredakteur. Das ist so ein Punkt, genau, wo wir noch drüber reden müssen, nämlich kognitive Dissonanz. Also du weißt eigentlich was und du tust trotzdem was ganz anderes. So, weil aus diversesten Gründen so. Und wenn sich da der Chefredakteur des irgendwie ehemaligen Sturmgeschützes der Demokratie und des ehemaligen Nachrichtenmagazins hinstellt und sagt, er möchte gerne irgendwie die Vorratsdaten speichern, weil das müsste doch jetzt mal jeder einsehen, dass man die da braucht. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gelesen. Dann frage ich mich doch so, hallo, hat der schon mal was von Informantenschutz gehört? Aber nein, vermutlich nicht.
Nein, weil, die haben, glaube ich, einfach keinen Informanten mehr.
Nein, der Mann beim Spiegel, der jetzt der Chefredakteur ist, ist der vorherige Redakteur für Geheimdienstfragen. So, der war derjenige, der die Kontakte zu irgendwie den Diensten machen musste und gehalten hat für die ganzen Stories. Und wenn du dich jetzt noch fragst, warum der Spiegel jetzt so diese Terrorpanik-Nummer mit Yassin Musharrabasch und wie sie da alle heißen, fährt, dann ist es vollkommen klar. Das liegt einfach daran, dass der Mann offensichtlich zu lange mit den falschen Leuten Mittagessen war. Unterstelle ihm da nicht mal, dass er da irgendwie das absichtlich tut oder so, aber wenn du mit diesen Leuten zu tun hast, dann hörst du denen halt auch zu und dann übernimmst du halt auch deren Weltbild und dann wirst du halt unkritisch. Und fängst also, dann halt an, solche Terrorparolen da in die Lande zu posaunen mit irgendwie einer Intensität und einer Dummheit, die, also mittlerweile wird mir echt nur noch schlecht, wenn ich das lese.
Ich muss mal die aktuelle vorlesen, weil die einfach Maßstäbe setzt. Deutschland im Visier. Terrorspur führt zum Mafia-Paten in Mumbai.
So, das so was?
Genau. Was? Was ernsthaft? Das Sturmgeschütz der Demokratie, Terrorpate in Mumbai, das ist nicht wahr, oder?
Und dann kommt hinterher, denn nachdem sie irgendwie diese Nummer gefahren haben, machen sie dann immer noch so irgendwie ein oder zwei Tage später, kommt dann noch so ein pseudo-hinterfragender Artikel, wo dann so, damit die Redakteure irgendwie noch wenigstens ihr Gewissen irgendwie so einigermaßen beruhigen können
das
oder so.
Das ist neu übrigens, das gab es vorher nicht, das ist ein neuer Trend, den wir aus Amerika kopiert haben.
Echt? Jedenfalls kommt dann so, fällt mir jetzt so seit einer Weile auf, kommt dann immer diese, ja, aber so richtig wissen wir es ja eigentlich doch nicht und irgendwie ist es dann alles so berechtigt, aber das ist dann so das Kleingedruckte, also das ist dann irgendwo ferner liefen unter Deutschland 2 oder so, ja.
Das ist Medienschelte, die aber es interessanterweise schafft, sich selbst auszunehmen. Also da wird dann nicht gefragt, warum hat der Spiegel eigentlich diesen Scheiß gedruckt, sondern warum haben die Medien eigentlich diesen ganzen Mist verbreitet? Mhm. So die Medien im Sinne von die anderen.
Wir gehören nicht dazu.
Wir natürlich nicht, wir haben ja nur berichtet, ist ja unsere Pflicht hier. Ja. Und das ist vor einer Weile von der Daily Show karikiert worden in Amerika, weil es da schon lange so ist. Da gibt es so einen Cycle, das geht irgendwie damit los, das heißt, was weiß ich, irgendwas, irgendeine Quelle behauptet das und das passiert bald. Dann Terroranschlag bei, oder sagen wir WMD im Irak, ja. Es gibt WMD im Irak, Herr so und so sagt, es gibt WMD im Irak, der andere sagt, es gibt WMD im Irak. Die Presse schreibt, es gibt WMD im Irak.
Mit Infografiken?
Die genau, und dann so Presseüberblick über die anderen, die auch alle schreiben, weil die alle von mir abgeschrieben haben, aber das muss ich ja nicht verraten. So, die anderen schreiben und dann ist irgendwie ein bisschen Pause, dann ja, keine WMD gefunden. Und dann, warum hat die Presse eigentlich so viel über WMD im Irak geschrieben, wenn wir es gar nicht wussten? So, der nächste Schritt. Das übrigens, ursprünglich kommt das von dieser Promi-Berichterstattung, die auch völlig schizophren ist, wenn ihr euch mal so Frauenzeitung oder so anguckt, also diese Modemagazine, die oder so Teenie-Magazine, die irgendwie irgendwelchen Stars hinterherstellen, da ist es seit einer Weile Teil des Zyklus, dass die dann nach einer Weile sagen, lass doch mal den armen irgendwie Justin Bieber in Ruhe.
Seit Diana.
Und das sagen, ja, aber das sagen genau die, die vorher die Paparazzi bezahlt haben und sie immer noch bezahlen dafür, dass sie diesen Leuten hinterher stalken. Mhm. Die fangen dann plötzlich an, völlig schizophren zu sagen, na, wieso macht die Presse das eigentlich? Und das ist halt ist bei diesen WMD, es gab so ein Crossover, das gibt es jetzt auch in normalen Medien. Mhm. Auch die Tagesschau fängt irgendwann an zu sagen, naja, die Medien haben da auch teilweise unkritisch drüber berichtet, aber nicht wir. Und ja, das ist ein neuer Trend und der hat jetzt auch den Spiegel erreicht. Der Herr Muschabasch hat neulich mal gelistet, da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen in deutschen Medien, wie unpräzise die Quellenlage da eigentlich ist, was da alles für konkurrierende und widersprüchliche Behauptungen.
Aber das ist halt, das passiert deswegen, weil die, wenn du eine Story machst, wenn du eine Story bringst, musst du Fakten an den Start bringen, damit es sozusagen wirklich gebracht werden darf. Es ist immer noch verpönt zu sagen, also wir wissen es nicht genau, aber es gibt folgende Stimmen. Das ist sozusagen, was ja eigentlich das Normale ist. Das Normale wäre zu sagen, ey, wir haben da gehört das. So, und das ist aber noch relativ verpönt. Also ich hoffe, dass sich das durchsetzt. Ich hoffe, dass ich es vor allem bei den Öffentlich-Rechtlichen durchsetzen kann, weil die am meisten Platz haben, um sowas zu machen. Aber dazu müsste halt der Journalismus an sich das auch mal sozusagen klar sehen. Und das ist du gibst da natürlich ein bisschen Absolutheitsanspruch ab und das fällt, glaube ich, schwer. Aber wäre auf eine Lösung. Ich finde immer, ein schönes Bild dafür sind Filmkritiker. Du kannst ja, du kannst ja zu einem beliebigen Medium gehen und da gibt es einen Filmkritiker. Und dann liest du seine Kritik und denkst, was für ein Unsinn, das war doch voll der Superfilm. Und der Punkt bei einem Filmkritiker ist immer, du kannst nicht eine einzelne Kritik nehmen und dann daraus was machen. Du musst dem eine Weile zuhören. Nach einem halben Jahr weißt du, wenn der über den Film sagt, dass der geil ist, dann finde ich den auch geil. Es ist ein Actionfilm, die findet der nämlich grundsätzlich scheiße. Ich kann aber trotzdem hingehen. Und dieses sozusagen, du musst das Medium, das du wahrnimmst, auch ein bisschen kennen und ein bisschen einschätzen. Das ist halt, da ist man dann wieder beim Zuhörer. Der muss halt auch ein bisschen mitmachen. So. Und das Medium muss halt sagen, so, wir wissen auch nicht alles. Ey.
Also ich finde das ein Trend, den ich seit einer Weile beobachte. Also früher hieß es, die Tagesschau hat irgendwie gesagt, Barschel ist tot. Ja, dann gab es irgendwann den Trend zu sagen, bei manchen Meldungen, wie der Spiegel in seiner Vorab-Bla am Montag berichten wird, also diese, dass man überhaupt sagt, die Meldung kommt nicht von uns, sondern wir beziehen uns hier auf die Berichterstattung in, was aber, weiß ich, das ist ein Trend, das gibt es seit einer Weile.
Das ist aber Werbung, das ist Magazinwerbung. Also gerade dieses, das ist Werbung für Magazine und oder Fernsehsendungen, das kann man sehr häufig feststellen, weil du kriegst dann, das Ding ist ja, du bist als Nachrichtenredakteur oder als tagesaktueller Redakteur bist du immer in einer Zeitknappheit.
Wie, Moment, du kriegst dann Kickback für oder so?
Nein, das nicht. Nein, das funktioniert ein bisschen subtiler. So, und das Ding ist, du kannst ein Thema bringen, wenn du eine Quelle benennen kannst. Es ist sehr schwierig, Themen, also je härter sie werden, desto mehr müssen sie eine Quelle haben. Und das Ding ist, wie das ehemalige Nachrichtenmagazin, wie du es immer so schön sagst, das ist halt eine Quelle, die du nennen kannst. Der Punkt ist aber, weil die das in ihr morgigen Heft bringen, du aber heute eine Sendung hast, kannst du das A nicht selber nachrecherchieren und du hast keine andere Quelle dafür. Also sagst du in deinem Beitrag, das ehemalige Nachrichtenmagazin hat gesagt, Komma das. Und was passiert ist, das ehemalige Nachrichtenmagazin hat dafür gesorgt, dass der Name erwähnt wurde und die Leute sich möglicherweise das Heft kaufen. Das funktioniert auch mit Fernsehbeiträgen, also irgendwie das Magazin Bildschirmgerät hat morgen einen spannenden Beitrag über EPA mit dem Chaos Computer Club.
Ich habe das neulich beim Bayern Kurier beobachtet, was das Parteimagazin der CSU ist, weil das jemandem nichts sagt. Die haben den Innenminister interviewt von Bayern und der hat irgendwie ein Statement rausgehauen, was auch mal wieder kaum zu überbieten war, wo er meinte so, wenn Politiker nichts dagegen tun, sozusagen, dass Gewalt, also gemeint waren die Castor-Gegner, dass das, also wenn die das nicht abkanzeln, dann seien wir quasi auf dem besten Weg zu einer neuen RAF. Also die Linksterroristen von den Castor-Gegnern. Und es war ein an Dämlichkeit kaum zu überbietender Spruch und ich wollte da gerne drauf linken. Aber ich habe es nur beim Spiegel gefunden, der sich auf den Bayern-Kurier bezogen hat und der Bayern-Kurier selber hat es noch nicht. Und da habe ich, also das erklärt es jetzt, dass es einfach Werbung ist, ja, dass die gern ihren Namen in der Presse haben wollen. Aber das finde ich total überhaupt nicht nachvollziehbar, weil ich habe ja den Anspruch, meine Quelle nicht nur zu nennen, sondern drauf zu linken. Und wieso haben die das dann nicht wenigstens auf ihrer eigenen Webseite, damit man das tun kann? Weil ich hatte an der Stelle die Option, ich kann jetzt entweder zum Spiegel linken, was ich gerade mal aus fundamental terroristischen Gründen nicht tun will, oder ich kann halt zur Originalquelle linken, was ich eigentlich tun wollte, nämlich dem Bayern-Kurier, aber der hat es noch nicht gehabt. Und das ist eigentlich total der Schuss in den Ofen an der Stelle.
Ja gut, aber das ist dann sozusagen, da hat die Marketingabteilung nicht aufgepasst. Das ist ja eher, kann man eher vermuten, dass der Bayern Kurier sozusagen, das, was du da machst, ist natürlich auf deine eigene Seite auch eine Vorabmeldung stellen, wo dann drin steht, in meiner morgigen Ausgabe können Sie übrigens lesen, komm mal das.
Ja, genau.
Oder ist es halt möglich, dass der gute Minister dann sagen, nicht wichtig genug war, um genau so auf seinen Start zu bringen. Aber normalerweise ja, hast du genau das. Das ist ja, ja, naja, jetzt halt, ne? Ja. Wenn die Aufregung groß genug war. Das ist normalerweise, ist es ja, also bei Fernsehsendungen ist es, sieht man das total gut. Und auch bei Magazinen, die haben dann so einen Vorabartikel. Der ist dann so 2 bis 3 Absätze lang, steht drin so, ja, hier irgendwie Hacker des CCC haben gezeigt, dass der neue Personalausweis total sicher ist. Mehr dazu heute Abend um 21:15 Uhr oder morgen in Ausgabe 43.
So, wie kommt das eigentlich, dass wenn, sagen wir mal, der Spiegel oder die Tagesschau in ihrer Online-Ausgabe über, sagen wir, den CCC berichten, dass sie dann nicht einen Link da reinmachen? Also wir haben ja eine Webseite, wo wir Presseerklärungen veröffentlichen als CCC. Und also das kann man seit Jahren beobachten, dass die vermehrt über uns berichten, aber nur in Ausnahmefällen mal einen Link setzen. Und also ich meine, das ist ja schon eine Sache, wenn sie uns als Quelle nennen, das ist ja an sich schon gut, aber so diese, was ich völlig selbstverständlich finde, wenn ich irgendjemanden zitiere, dass ich dann auch einen Link setze. Wieso ist denn das bei den Öffentlich-Rechtlichen und überhaupt bei den etablierten Medien noch nicht so?
Na, ich muss ganz ehrlich sagen, da kann ich jetzt tatsächlich nur spekulieren, weil ich habe bei beiden nicht gearbeitet und ich versuche das selber immer zu machen, wenn ich einen Online-Artikel schreibe.
Na, spekulier doch mal.
Es gibt natürlich die ganz menschlichen Erklärungen. Ne? Also irgendwie, also bei der Tagesschau könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, da gibt es sozusagen ein relativ striktes Management von wegen, die Inhalte müssen online, ja, die sind halt in der 2015 und dann müssen die halt auch auf der Seite sein. So, und da müsste, was die eigentlich interessante Frage ist, verlinken Sie nur den CCC nicht oder verlinken Sie generell keine Quellen?
Nee, generell nicht.
Also ja, genau, diese, generell keine Quellen.
Das diese kann dann, Idee, dass man seine Quelle nicht verlinkt, finde ich total abstoßend bei den ganzen Medien.
Ja, aber das kann, also tendenziell ist das, es gab mal eine Zeit lang die Angst, es gibt ja immer diese schönen Sprüche hier, so, wir übernehmen keine Haftung für die bla bla bla.
Ach so, das kann natürlich so sein.
Ich habe mal mit einem CMS gearbeitet bei einem Sender.
Die das konnten hat das nicht.
Doch. Aber da hattest du unter jedem
CMS externen Link. CMS ist Content Management System.
Ja. Da hattest du sozusagen unter jedem Link, der extern ging, hattest du diesen Spruch drunter.
Oh nee.
Überall auf der Seite.
Das, na, ist, okay,
das ist natürlich relativ großartig. Die Öffentlich-Rechtlichen haben dann nochmal ein zusätzliches Problem, weil sie immer befürchten müssen, dass sie wegen des Rundfunkstaatsänderungsvertrags angekackt werden, weil da Werbung möglicherweise dahinter ist. Also ich meine, das ist jetzt kein, ne, da geht es jetzt nicht um
CCC,
da geht es darum, warum man mit externen Links generell sparsam ist.
Ja.
Und der Punkt ist zum Beispiel beim Nachrichtenmagazin. Du kannst, also es gibt als öffentlich-rechtlicher Sendung, darfst du nirgendwo hin verlinken, wo gezielt Sachen verkauft werden. Ja? Also wenn du dich verdächtig machst, zu einem Online-Shop verlinkt zu haben, ist es relativ schwierig. Das ist bei dem Jugendsender total großartig, wo du sogenannte kurze Infobändchen machst, wo du vorstellst, wie hier neue Glitzerröckchen, total geil, letzte Schrei in Berlin, müsst ihr euch alle anziehen, gibt es dort.
Aber dann kannst du nicht sagen, wo es gibt.
Gibt es dort im Online? Ne, doch, du kannst sagen, wo es gibt.
Dann müssen die Leute googeln.
Es war eine Zeit lang sogar so, nein, du konntest die URL auf die Webseite schreiben.
Aber nicht einen Link?
Aber nicht den Link. So, ne, das ist so die
Perversität. Beim Spiegel ist es, glaube ich, eher so, dass sie doch bei den anderen Zeitungen, dass sie vermeiden wollen, dass die Leute weggehen von der Seite.
Das ist der zweite Punkt. Also der erste Punkt sozusagen Aufriss, möglicher juristischer, befürchteter juristischer Aufriss. Und der andere ist, dass es im Internet und gerade bei klassischen Medien noch diese relativ irrige Vorstellung gibt von, ja, wir müssen die Leute ja bei uns auf der Seite halten.
Ich habe
in Redaktionen schon relativ heftige Kämpfe geführt für Leute, die User sind erwachsen genug. Und du machst dich sozusagen eher zum Freund der User, wenn du sagst, pass mal auf, das ist das Thema, das halten wir davon. Und hier, hier, hier und hier kannst du dich da weiter informieren oder das sind unsere Quellen. Dann hast du eher die Chance, dass der User denkt, okay, da kann ich dann nachher nochmal weiterklicken. Jetzt gucke ich erstmal, was es hier noch gibt. Als wenn du sagst, wir behalten dich hier, du kommst nicht raus, you cannot pass. Und das ist wirklich so auch eins von diesen ganz, ganz alten, ja, also als ob das auf der 10-Gebote-Tafel gestanden hätte. Der User darf nicht umschalten. Und ein Link ist ja so eine Art Umschalten.
Legen Sie die Fernbedienung weg, jetzt kommt zwar Werbung, aber bleiben Sie bei uns.
Genau, und das wächst sich langsam aus, aber langsam.
Also ich habe eine Weile vermutet, dass es ein Problem mit der Software ist, dass die einfach keine Links können. Spiegel. Aber okay, dann,
ich plaudere jetzt Moment, aus dem Nähkästchen.
Aber dann gab es beim Spiegel irgendwann Leute in der Online-Redaktion, also die haben halt so spezielle irgendwie den Internetsbereich in ihrer Panorama-Sektion. Und die haben plötzlich Links gehabt. Und da habe ich mir gedacht, na, die können das einfach nicht, die anderen Redakteure. Vielleicht braucht man da irgendwie Spezialgeheimwissen für.
Nee, also bei diesen großen Medien ist es so, dass es dann auch Fraktionen innerhalb der Redaktionen gibt, die halt da der einen oder der anderen Lehre anhängen und dementsprechend halt sagen, okay, also wir sind autoritativ, wir sind Nachrichtenquelle, wir verlinken nicht irgendwo hin. Ist so diese Oldschool-Spiegel-Ideologie, wenn die über irgendwas berichten müssen, was nicht von ihnen kommt, also wo sie nicht die Nachrichtenquelle sind, von denen dann alle anderen abschreiben, dann leiden die ganz schrecklich. Also ist dann irgendwas, was irgendwie, dann überlassen sie eher den Praktikanten dann die Meldung dafür zu schreiben.
Ich möchte aber noch mal kurz auf diese, möglicherweise können die das nicht, ich habe tatsächlich sagen, das TMS, von dem ich vorhin berichtet habe mit den externen Links. Das ist ja, also heute, die meisten der geneigten Hörer kennen wahrscheinlich WordPress oder irgendeinen WYSIWYG-Editor im Netz, wo man sozusagen seinen Text mit dem Mauscursor markiert, dann einen Knopf drückt, den Link einfügt und dann war es das. Um einen Link in diesem CMS einzufügen, muss man Folgendes machen. Man muss auf die Startseite des CMS gehen, dort in die Links-Sektion, dort einen neuen Link anlegen. Dazu musstest du einpflegen URL, Titel des Links, Quelle des Links, wann es aufgenommen wurde, Verschlagwortung des Links, damit es auch wiedergefunden werden kann. Dann musstest du es abspeichern, dann musstest du den abgespeicherten Link freigeben, damit er auch online gesehen ist. Dann musstest du in dem Artikel, den du gerade schreibst, die Link-Einfügen-Box aufrufen, wo du in eine Suchmaske kommst, die in dem Link-Teil des Systems des CMS nach diesem Link suchst, dort musst du den Link suchen, dann musstest du ihn einfügen, dann hattest du in der Editor-Maske am Rand einen Link, also sagen eine kleine Box, wo alle eingefügten Links sind, und dann musstest du den noch im Dokument platzieren, musstest aber darauf achten, dass es in der richtigen Formatierung passiert, sonst hast du dir möglicherweise den Editor so zerschossen, dass das ganze Ding abgestürzt ist. So fügt man, also das ist wahrscheinlich heute anders, es ist schon eine Weile her, als ich mit diesem CMS gearbeitet habe, aber in der Tat hat man sich manchmal überlegt, wenn man so eine halbe Stunde vor Feierabend, der Artikel muss noch fertig werden.
Ach nö, doch keine Links.
Linksammlung, nee, ich glaube heute nicht.
Oh Mann.
Da sind wir wieder beim Wasserkochen.
Das erklärt aber echt einiges so, ja.
Du hattest doch neulich irgendwie so eine Statistik, wie viele Leute bei uns eigentlich die Linksammlung durcharbeiten.
Wir sind irgendwie
10% oder so.
Ja, so etwa 10%, ja.
Aber wir kriegen gelegentlich Feedback. Also alles Feedback, was wir zu den Links kriegen, ist eigentlich positiv, obwohl nicht viele drauf klicken.
Ja.
Das ist aber genau, was ich vorhin meinte. Du musst mal versuchen, mach doch mal eine Sendung, wo du viel über Sachen redest und machst keine Links. Der Shitstorm wäre wahrscheinlich relativ.
Das haben wir in der ersten Sendung gehabt. Da sind wir nicht dazu gekommen, ja, und haben das dann auch nachträglich nicht gemacht. Und also es war jetzt kein Shitstorm, aber es war schon.
Naja, aber mittlerweile wird es wahrscheinlich gut funktionieren. Es wäre wahrscheinlich mehr Aufreger, als Leute die Links klicken.
Na, oder auf jeden Fall.
Ja, klar, ja, das ist ja
immer so. Also ich mache die ja auch für mich selbst so ein bisschen die Links.
Notizen, ne? Ja. Das wird auch so ein bisschen.
Wenn man
so
später mal was wieder sucht.
Wo haben wir denn drüber geredet und wo haben wir denn dieses Bit eigentlich her? So?
Apropos Konzentrationsschwäche, ne?
Wieso?
Naja, unser Gehirn ist die Linksammlung zur Sendung.
Das ist dann aber tatsächlich eine Merkschwäche, ne? Das ist keine Konzentrationsschwäche. Das ist ja nicht so, dass wir nicht beim Thema bleiben können, sondern dass die Informationsmenge so groß ist, dass du externe Hilfe und Stütze brauchst. Das ist aber normal. Also das ist halt, früher hast du ein Notizbuch genommen, aber.
Na, so ein Spiegelding kann man sich auch nicht merken mit den Zahlenkolonnen. Ja. Das ist ja wie so eine Safe-Kombination.
Und ich glaube aber auch, dass das Verhalten eher, sagen, dass das Medienverhalten gerade verändert, weil wenn man ganz weit zurückgeht, hattest du früher einen Stadtausrufer. Der Stadtausrufer war in Süditalien, ist zurückgekommen, hat erzählt, Alter, krass, Pest, richtig heftig. Und dann war das halt deine Quelle. Konntest du weiter erzählen, der Typ war da irgendwie, hatte die Pest in Italien gesehen, krasses Teil. Und je mehr Internet wir haben, desto mehr Anspruch auf Vollständigkeit der Quellen haben wir auch. Und das ist natürlich, die Linksammlung wird immer länger und kein Mensch kann die lesen.
Also wie gesagt, einige arbeiten die durch. Wir haben sogar mal Feedback gekriegt, machen die jetzt so schnell die nächste Sendung. Ich bin mit dem Link arbeiten noch nicht durch.
Schön.
Was ich ja sehr schön finde. Also solches Feedback kriegen wir sehr gerne.
Ja, also ja, überhaupt ist das Feedback meistens relativ gut so. Aber die Frage halt eben nach genau, wie wird denn, wenn dann diese Techniken ausgenutzt, dass die Leute sich das nicht mehr merken können. Das war auch sehr interessant. Und zwar auch bei einer Nachrichtenagentur mit einem Redakteur da gesprochen, gefragt so, naja, ihr habt ja manchmal da so Meldungen drin, die klingen nach so PR-Bullshit. Also als ob ihr da irgendeine PR-Meldung reinbekommen habt. Dann meinte er, naja, am Wochenende haben wir hier so doppeldaumendicke Stapel im Faxgerät von irgendwelchen vorgefertigten PR-Bullshit-Meldungen, die gerne wollen, dass wir daraus Meldungen machen. So, und die sind halt, das ist halt so, dass das bei so, also eine Agentur ist natürlich immer ein massiver Multiplikator. Und das heißt, wenn du da reinkommst, dann bist du automatisch halt, hast du eine gute Chance, zumindest in diesen ganzen Zeitungen, die sowieso nur noch DPA-Printout von gestern sind, oder was auch immer ihre Agentur gerade ist, halt drin zu sein. So, und der, Und die Aufgabe, diesen Kram auszusortieren, ist halt echt hart. Weil da sind durchaus auch Meldungen dabei, also Sachen bei, die tatsächlich eine Meldung werden könnten. Und, aber da gibt's halt auch jede Menge Leute, die offensichtlich immer wieder versuchen, da reinzukommen. Und wenn du dir anguckst, die Quote von PR-Beratern oder Leuten, die in die PR für Unternehmen oder für Agenturen gehen und tatsächlichen Journalisten. Wir sind mittlerweile so weit, dass es mehr Leute gibt, die PR machen als Journalisten. Also tatsächlich Leute, die irgendwie bei Agenturen oder bei Sendern und dergleichen Dingen mehr arbeiten. Das heißt also, der Informationsdruck auf die Medien, der durch diesen ganzen Bullshit, der da kommt, passiert, wird halt auch immer größer. Also ist halt teilweise offen, weil wir sehen hier irgendwie so gerade so Spielebranche oder so ist vermutlich noch relativ straightforward und
Na, im Gegenteil, da gibt es einen gewaltigen Druck. Wenn du da einmal ein Review machst, der nicht irgendwie genehm ist, dann kannst du richtig auf die Fresse kriegen.
Na,
also hier noch nicht so, aber in Amerika.
Na, muss ich ganz ehrlich, das erlebe ich tatsächlich anders. Also es ist in der Tat so, ich würde von den Zahlen her auch sagen, es gibt viel mehr Leute, die PR arbeiten als Spielejournalisten. Also festangestellte Spielejournalisten. Was dann wieder ein interessanter Punkt ist, PR wird einfach besser bezahlt, also langfristig. Mhm. Das ist halt die Frage, ne, wer bezahlt unsere Medien? Aber es ist in der Tat, kommt es ab und zu mal vor, dass man ein Spiel verreist und dann kriegst du, lustigerweise, du kriegst nie auf ein positives Review, also wenn du sagst, geiles Spiel, voll drauf hängen geblieben, schickst ein Belegexemplar an die Agentur und dann ist halt gut. Wenn du ein schlechtes Review machst, dann kommt natürlich die Frage, Entschuldigung, was ist, warum? Und der Punkt ist dann, dass es, glaube ich, tatsächlich einfach, also ich habe es bis jetzt nur so erlebt, muss ich an dieser Stelle sagen, ich habe dann erklärt, ich finde das Spiel aus folgenden Gründen scheiße. Irgendwie KI ist schlecht, Grafikfehler und macht einfach.
Es stürzt ab und die Safe Games sind korrumpiert. Ansonsten ein geiles Spiel, genau. Aber.
So, und dann ist es aber auch gut. So, dann ist das halt so und ich habe auch noch keinerlei, wie heißt das, also Strafmaßnahmen bekommen, dass ich keine Spiele mehr von der Firma bekommen hätte oder sowas.
Sanktionen.
Ich glaube, dass die Agenturen, die für so Spielefirmen arbeiten, mittlerweile auch ganz genau wissen, wann ein Spiel sozusagen gut ist oder nicht. Man kann das zum Beispiel daran feststellen, wenn es schwierig ist, an ein Spiel zu kommen, das relativ viel Vorabpresse bekommen hat,
dann ist die Wahrscheinlichkeit,
dass es scheiße ist, relativ hoch. Und den Leuten ist also klar, sie können nichts mehr dagegen machen. Deswegen gehen die Muster dann ein bisschen später raus.
Verstehe. Das heißt, sie versuchen dann die Zeitspanne für die Verrisse zu verringern. Aber interessant ist ja, dass die Mechanismen in der Politik funktionieren ja doch eher expliziter. Da ist es ja so, dass offensichtlich die Journalisten oder deren Chefredakteure Angst davor haben, dass sie eben zum Beispiel keine Interviews mehr kriegen oder dass sie nicht mehr mit auf die Ministerflüge dürfen oder dergleichen Dinge mehr, wenn sie sich nicht genehm verhalten. Also wenn sie halt da Dinge publizieren oder Fragen stellen, die unerwünscht sind. Und diese Manipulation, das Entziehen des Zugriffs zur Macht ist ja auch genau das, was halt zum Beispiel halt beim Spiegel oder bei anderen Nachrichtenmagazinen halt sehr effizient wirkt, die ja darauf angewiesen sind, dass sie in diesem Newsflow drin sind, dass sie halt die Informationen zugesteckt bekommen, dass sie die SMS aus der Kabinettssitzung bekommen und dergleichen Dinge mehr, um halt eben wieder vorne dabei zu sein. Und diese Drohung mit dem Liebesentzug wirkt da doch sehr effizient. Also es ist so, wenn man so mit politischen Journalisten in Berlin redet, die natürlich namentlich niemals genannt werden wollen würden, sind diese Maßnahmen gerade jetzt so in den, also es ist eigentlich seit Gerd Schröder, muss man sagen, also der hat damit angefangen, das systematisch zu betreiben, sind die schon sehr explizit geworden. Also so, dass sie halt einfach dann auch gesagt bekommen, so, nee, du jetzt gerade mal nicht oder tut mir leid, nee, sie heute nicht. Und damit halt einfach auch das Berufsrisiko, namentlich Kritik zu üben an Vorgängen, an Regierung, an Entscheidungen oder auch an Panikmache, eben entsprechend hoch geworden ist und dann man sich das dann einfach nicht mehr leisten kann. Und selbst wenn man sich selber, es einem selber egal wäre, weil man kann ja auch über, keine Ahnung, muss ja nicht über Innenpolitik schreiben, man kann ja auch über Computerspiele schreiben, dann ist es aber trotzdem so fürs Medium nicht. Ne? Also es ist halt dann so, dann wird dann häufiger mal die gesamte Zeitung abgewatscht und die bekommt dann halt eben keinen Zugang mehr oder dergleichen Dinge mehr. Und diese Manipulation, die da stattfindet, hat, glaube ich, auch einen großen Einfluss darauf, wie staatsgläubig mittlerweile zum Beispiel Interviews geführt werden. Also früher kann ich mich erinnern, so, also wenn man so mal alte Spiegel so aus den 70ern zum Beispiel anguckt, da haben die noch so richtige Kracher-Interviews drin, also richtig so mit irgendwie mal nachbohren und mal irgendwie, also eben nicht irgendwie so ein, ja, so diese üblichen Wischi-Waschi-Geschichten und so Wohlfühlgeschichten, sondern halt mal so richtig draufgeklopft. Und heutzutage, ja, ist das Risiko dann offensichtlich zu groß. Was dann auch sicherlich damit zu tun hat, dass häufig genug solche Interviews dann eben autorisiert werden müssen und es halt also keine ja, das gesprochene das, Wort nicht mehr zählt.
Das ist ein interessanter Effekt, den ich tatsächlich nur beobachte. Also ich schätze mich da in der glücklichen Lage, in einem kleinen Medium zu arbeiten, wo du halt öfter auch mal sagen kannst, nee, ich wollte Ihnen eigentlich nicht vorab die Frageliste schicken, weil ich möchte gerne ein lebendiges Interview. Ja. Und nee, ich will Ihnen nicht die geschnittene sozusagen, also Sie können es gerne vorher hören, aber nicht...
nicht zensieren.
Die ja. Vorlage, ne? Das ist auch so ein Ding, da. Genau. Das habe ich meinem amerikanischen Freund erzählt und der wollte mir das nicht glauben, dass es das hier gibt.
Dass man das vorlegen muss?
Ja, dass du das dem Interviewtypen nochmal vorlegst, damit er die Sachen, die ihm nicht genehm sind, an seinen eigenen Aussagen rausschneiden kann.
Mhm. Das finde ich auch
eher meine so, eher wie bedenklich.
Was? Das ist aber mittlerweile vollständig üblich. Also so, dass wir, also wenn ich für eine CCC-Pressearbeit mache, ist es so, dass es mittlerweile von ziemlich vielen Journalisten angeboten wird. So, also ich biete das halt an, dass ich sage, okay, ich gucke gerne nochmal drüber, damit es sachlich korrekt ist. Also das halt, weil wir häufiger technische Zusammenhänge erklären, dass ich sage, okay, guck da gerne drüber, was sachlich korrekt ist, aber ansonsten maße ich mir da nicht an, da nochmal rein zu korrigieren. Und das finden viele Journalisten sehr ungewöhnlich. Also die sind also gewohnt, dass sie dann halt so von irgendwelchen PR-Knechten zurechtgeschliffene Formulierungen zurückbekommen, die überhaupt nicht mehr nach einem mündlichen Interview klingen, sondern nur noch nach sonst irgendwas. Und das, ein anderes Ding, was auch sehr häufig passiert, ist, dass mittlerweile Interviews nur noch per E-Mail gemacht werden. Also dass halt einfach die Kontrolle, die dadurch, dass du nicht mehr live sprichst, sondern nur also einen Augenblick Zeit hast, drüber nachzudenken und halt eben deine Antwort zu formulieren und die im Gesamtkontext dessen der Fragen.
Der Zugzwang fällt weg.
Ja, der Zugzwang fällt weg und du siehst halt auch alle Fragen in der Auflistung und so. Das denke ich mal, hat auch noch einen großen Einfluss darauf. So. Also dass eben da mittlerweile politische Brisanz in den Medien halt immer weniger stattfindet. Aber ein wichtiger Punkt, den wir auf jeden Fall noch erwähnen sollten, ist, dass das Ganze ist ja Bestandteil eines großen Kontexts. Und der Kontext ist, dass man kann es eigentlich mittlerweile so auf die Machtübernahme von New Labour zurückführen in Europa, ist, dass dieses Spin-Doctoring, also die Art und Weise, wie ein politisches Projekt in den Medien verkauft wird und die Art und Weise, wie dafür gesorgt wird, dass es den richtigen Namen hat, dass es ein bestimmtes Image bekommt, dass es das richtige Logo hat und dergleichen Dinge mehr. Das hat halt angefangen damit, dass also als die Blair-Clique da an die Macht kam und den ihre sogenannten Reformprojekte, die halt im Wesentlichen nichts weiter waren als das Geld halt irgendwie zu denen, die ohnehin schon genug Geld hatten, schaufeln, das halt irgendwie verkauft werden musste. So. Und mittlerweile sind wir da in
ist ja bei uns auch so, Reform.
Ja, natürlich. Ja. Die haben es eins zu eins übernommen. Die SPD hat ja tonnenweise Berater und Politlinge dahingeschickt und haben sich das angucken.
Guckt euch das ab
bei New Labour. Und die Bertelsmänner mit ihrer Initiative für neue soziale Marktwirtschaft, die sind ja da ganz vorne mit dabei. Und da geht es ja eben genau darum, eben nicht mehr Politik zu machen, sondern nur noch sie zu verkaufen. Ja, also eines dieser Beispiele für diese Korrekturen, die da New Labour an der öffentlichen Wahrnehmung vorgenommen hat, war ja der Versuch, ihre sozialen Reformen, die sie da durchgeführt haben, als Verbesserung zu verkaufen. Am Ende war es ja so, dass es halt dazu führte, dass irgendwie alle, die irgendwie in London noch eine Wohnung haben wollten, mindestens zwei, manche sogar drei Jobs haben mussten und es halt irgendwie kaum noch möglich war, irgendwie ein anständiges Leben zu führen für Leute, die jetzt nicht gerade einen Job in der Bank oder einer Werbeagentur hatten. Was auch so ein Punkt war, genau dieses ganze Spin-Doctoring, also dieses Labeln von irgendwie der Abschaffung der Arbeitslosenversicherung als, was ja hier dann auch passiert, hieß es dann nicht mehr Arbeitsamt, so, sondern hieß es dann nur noch Agentur für Beschäftigung. So, es sind dann halt so genau diese Umbenennungen, die halt da auch
bei mir heißen die immer noch Arbeitsamt.
Passiert sind. Ja klar, wir erinnern uns da halt noch dran, dass es irgendwie früher mal Arbeitsamt hieß und dass es auch genau das war, worum es da eigentlich ging, nämlich ein Amt, wo man irgendwie hinging, wenn man keine Arbeit hatte und nicht irgendwas, wo sie einen belästigen.
Beschäftigungstherapie.
Ja, und diese Art und Weise der Umdeutung durch Begriffe ist ja eine Kunst, die immer mehr zugenommen hat und die immer mehr auch in den öffentlichen Raum gegangen ist, bis wir auch selber angefangen haben, sie zu benutzen. Also zum Beispiel die Geschichte mit den Wahlcomputern. So, es war halt so, dass der Hersteller nennt die Dinge halt Wahlmaschinen. Und um zu suggerieren, dass es sich dabei um, so Maschinen handelt, die nichts anderes können, also die halt nur rein mechanisch diese Funktionen ausführen und also damit kann man gar nichts machen. Wir nennen sie halt Wahlcomputer, das ist, was sie sind. Also Computer, die man umprogrammieren kann und da im Zweifel auch Schach drauf spielen kann, statt damit zu wählen. Aber diese, also wir benutzen diese Mechanismen natürlich auch, um halt politische Schlachten zu gewinnen oder irgendwie die Welt zu verbessern, aber am Ende ist es so, dass eben alle das tun und halt der Effekt, der da entsteht, ist halt so ein Spin Doctoring to Death. Das heißt, selbst wenn jemand daherkommt, der jetzt ein völlig integrer, vertrauenswürdiger Politiker wäre. Also wir nehmen wir mal
rein hypothetisch
an, dass es gäbe eine gesellschaftliche Situation, die dazu führen würde, dass jemand, der vollständig integer und sonst wie auch untadlich ist, an die Regierung kommt. Selbst dem würde niemand mehr glauben. Also gibt ja keine inhärente Glaubwürdigkeit dieses Berufsstandes mehr. Also selbst wenn die Leute aussehen wie irgendwie der Präsident aus dem Fernsehen und irgendwie die beste Nachrichtenmoderatorstimme haben, glauben tut ihn trotzdem niemand mehr so recht so.
Aber das ist doch schon länger so, ne? Ich meine, deswegen sind wir jetzt zu diesem Alternativlos übergegangen. Weil, also früher sind einfach Sachen umgedeutet worden, aber heute wird einfach dir direkt ins Gesicht gelogen und gesagt, es gibt überhaupt keine Alternative. Also da werden quasi, die Fakten werden umgeändert, nicht mehr die Interpretation, sondern, also soweit sind wir ja schon im politischen Diskurs, dass einfach Fakten geleugnet werden. Und das habe ich ja lange nicht verstanden. Mhm. Um mal so ein bisschen den Übergang zu schaffen. Das habe ich ja lange nicht verstanden, wie das überhaupt eine sinnvolle Strategie sein kann. Ja, wenn ich dir direkt ins Gesicht lüge, dann fällt dir das, sagen wir mal, eine Stunde später auf, also sagen wir mal, jetzt irgendwie mit Verzögerung durch Nachrichten und keine Ahnung. Und dann weißt du doch, dass ich gelogen habe und dann ist doch meine Argumentation dahin. Mhm. Aber da stellt sich raus, ein Freund von mir schreibt gerade ein Buch über Computerspiele, AI, also künstliche Intelligenz in Trollen auf dem Bildschirm. Und die Parallelen zwischen einer Computerspiele-AI und einem tatsächlichen Gehirn sind schockierend groß. Also ich habe neulich ein Buch gelesen, das haben wir im letzten Alternativlos schon kurz angesprochen, nämlich Influence, the Art of Persuasion von Robert Cialdini. Das ist ein Psychologieprofessor in den USA. Und da geht es um Manipulation und natürlich hauptsächlich Verkaufen. Denn das ist ja traditionell, wofür Manipulationen und ihre Leute bezahlt werden. Aber der beschreibt eben so ein paar Mechanismen, wie man das Gehirn bescheißen kann. Und das ist scheiße spannend. Und weil das so spannend ist, möchte ich es ein bisschen ausführen. Also, wenn man einen Computerspiele-AI programmiert, so ein Troll.
AI ist Artificial Intelligence.
Genau, also wenn man die Software programmiert, die den Gegner in einem Computerspiel steuert, dann hat man Echtzeitanforderungen. Also man möchte gerne, dass der so schnell reagiert, wie man ihn anspricht. Und das gelingt natürlich immer nur teilweise. Deswegen, also man formuliert irgendwelche Anforderungen. Man möchte gerne, dass der in sinnvoller Zeit antwortet. Und da gibt es eben den einfachen Fall, dass der das offensichtlich ist, was er tun soll. Zum Beispiel, weil ich gerade mit meinem Schwert nach ihm schlage, dann muss er halt versuchen auszuweichen. Und den kann man eben hardcoden. Ja? Das heißt, so ähnlich macht das Gehirn auch. Das Gehirn guckt, für die Entscheidung, die ich gerade treffen will, gibt es da eine offensichtliche Antwort. Ist das ein einfaches Problem, dann löse ich das sofort und dann ist es rational. Aber wenn ich zu lange brauche, um diese Entscheidung zu treffen, dann ist es offensichtlich kein einfaches Problem. Und dann gibt es Fallbacks, auf die das Gehirn zurückweicht. Und das ist ähnlich, wie man es bei einer AI im Spiel programmieren würde. Und die Fallbacks kann man eben ausnutzen an der Stelle. Und warum ich das jetzt erwähne, ist, dass dieses Zeitintervall genau das ist, was man mit dem dreisten Lügen ausnutzt. Also wenn mir ein Politiker dreist ins Gesicht lügt, zum Beispiel, er muss ja kein Politiker sein, es kann auch die Tabakindustrie sein, die sagt, nein, das ist gar nicht klar, oder Global Warming, die Mafia, nein, die Klimaerwärmung, das ist gar nicht klar. Da geht es nicht darum, mich zu überzeugen. Ja, das habe ich immer gedacht, dass sie einfach inkompetent sind und mich eigentlich überzeugen wollen. Aber das ist gar nicht der Hintergrund, sondern der Hintergrund ist, mich lang genug aufzuhalten in meinen Prozessen, in meinen Denkprozessen, dass ich von dem rationalen Entscheiden zurückfalle auf die Heuristiken, auf die Verfahren.
Basisfunktionen.
Genau, Basisfunktionen, Verfahren, die nicht klar definiert sind, sondern die so Faustregeln folgen. Ja, und darum geht's. Wenn dir jemand so richtig ins Gesicht lügt, dann möchte der dich gar nicht überzeugen, sondern er möchte gern, dass du feststellst, das ist vielleicht doch kein so einfaches Problem, na dann vertraue ich mal der Autorität. Das ist zum Beispiel eine der Strategien. Das heißt, das ist so eine Zwei-Stufen-Strategie üblicherweise. A, man sät so ein bisschen Unsicherheit. Unsicherheit ist so ein Katalysator an der Stelle. Ja, man schafft, dass die Leute sich unsicher oder alleine fühlen. Das ist ein anderer Katalysator. Und dann dafür sorgt, dass es eine Autoritätsfigur gibt oder dass es eine Herde gibt, der man folgen kann. Das sind so die Hauptheuristiken an der Stelle. Dann kann man die Leute dazu bringen, dass sie Sachen tun, die sie eigentlich nicht tun wollten.
Ja, es ist halt ein Zurückfallen auch auf evolutionär entstandene Muster, die halt einfach dem Überleben gedient haben so. Und die in, sagen wir, normalen Umgebungen halt auch irgendwie ganz gut funktionieren, so, also um das Überleben sicherzustellen, aber die, wenn man sie ausnutzt, natürlich echt tricky werden können. Also und halt eben nicht mehr dem, also das intuitive Handeln in solchen Fällen muss dann eben nicht zwangsläufig das Richtige sein, weil eben dein Gegner nicht mehr die Natur ist oder der Säbelzahntiger oder das Mammut, sondern jemand anders, der genau weiß, wie die Mechanismen in deinem Kopf funktionieren und sie eben ausnutzt. Und weil du gerade sagst, das Herdentrieb, ein Großteil der Werbung für Zigaretten war ja eine Zeit lang so, come on, everybody's doing it. So, ne? Also jeder.
Das war ja auch so.
Vorbildwirkung, Schauspieler, überall, also Rauchen war halt das, was alle getan haben, also wird das schon gut sein.
Der Fallback, wenn du nicht sicher bist, ob du jetzt aufhören musst oder nicht, ist, dass du weitermachst. Ne? Mhm. Das ist ja wie mit Autofahren. Du weißt ja auch, Autofahren ist schlecht für dich, das weiß jeder. Ne? Die Statistiken sind bekannt, wie viele Leute im Verkehr jeweils sterben. Ja, wir wissen, es kostet es eine unglaubliche Umweltverschmutzung, mit dem Auto rumzufahren. Wir wissen, die Straßen zu bezahlen, kostet ein Schweinegeld. Ja, wir wissen, es hat eigentlich fast nur Nachteile und wir sollten eigentlich öffentlichen Nahverkehr nutzen. Aber solange die PR-Agenturen es schaffen, Zweifel zu säen, ob das jetzt wirklich schlimm ist oder ob es da noch einen Zwist gibt, vielleicht ist es ja noch nicht zu Ende entschieden. Ja, es gibt ja noch Gegenstimmen. Das ist gerade die Position bei den Klimaleugnern, Klimaveränderungsleugnern. Ja, da gibt es aber noch Gegenpositionen. Die gibt es gar nicht, aber das ist ja nicht der Punkt, weil es ja niemand nachprüft. Es reicht, wenn die Unsicherheit groß genug ist und dann kannst du weitermachen, wie du bisher machst.
Ja, das ist halt genau dieser eine Mechanismus, ist halt, das Hirn hat halt eine Neigung zu geschlossenen Systemen, zu konsistenten Stories. Man bevorzugt Geschichten, die in sich schlüssig sind, die also keine Zweifel aufweisen, die also nicht irgendwie problematisch sind, also wo halt nicht irgendwie und genau das ist auch interessanterweise dieser Punkt, diese Darstellung in den Medien, die ja dieser neutrale Blick, der in den USA ja noch sehr viel extremer als hier, dadurch pauschal hergestellt wird, dass man immer noch die Gegenmeinung mit dazu publiziert. Also, dass man halt einfach immer sagt so, aber es gibt da noch Zweifler, die oder...
Es gibt noch diesen Crackpot aus Texas, der sagt, ja. Der Ölregen ist total ungefährlich, der da gerade von BP verursacht wird. Ja, so ist das tatsächlich in den USA, in den Nachrichtengeschichten. Da wird dann zwar berichtet, es regnet hier Öl, weil das Dispersionsmittel dafür gesorgt hat, dass das Wasser aus dem Golf von Mexiko mit dem Öl drin verdunstet und als Regen unterkommt. Aber es gibt auch diesen Crackpot von der Ölindustrie und der sagt, es ist alles nicht so schlimm. Und das ist der Hintergedanke, ist eben der neutrale Gesichtspunkt, dass man den warnen will, aber das hat halt den gegenteiligen Effekt.
Mhm, weil es eben genau dafür sorgt, dass es halt einfach eine Verwirrung gibt und dann folgt man halt der nächsten Heuristik und die ist erstmal glaube den Autoritäten. Das ist halt das, was dir anerzogen ist. Also zu sagen, wenn jetzt da sich so ein Professor hinstellt und sagt so, ja, aber irgendwie die Wissenschaft, der Stand der Dinge ist halt irgendwie dieses und jenes und meine Damen und Herren, und wie Sie an diesem schönen Flowchart sehen können, war das noch nie anders und irgendwie alle anderen, die irgendwas anderes behaupten, sind doch totale Bullshitter.
Ja. Professor ist ja noch zu toppen.
Aber kurze Zwischenfrage, das lässt ja sozusagen für die Medienrückschluss zu, ist, die darf es eigentlich gar nicht geben, weil entweder sie sagen das eine Ding, was sozusagen eine konsistente Story ist, das ist dann aber die falsche. Oder sie stellen dich vor die Wahl und sagen, pass auf, es gibt folgende Standpunkte, bitte entscheide selber, das ist auch der falsche, weil du dann mit dem Falschen weitermachst. Also Medien abschaffen?
Oder Medien haben es nicht einfach.
Nee, geht ja nur erstmal darum, Mechanismen zu sagen. Also, ich glaube nicht, dass es möglich ist, es besser zu machen. Also ist halt, also daran glaube ich nicht mehr wirklich so, dass es also ohne weiteres man sagen könnte, wenn man das und das besser machen würde, dann wäre es besser. Also das Einzige, was funktionieren würde, wäre, dass man da mehr Geld drauf gibt, damit die Leute mehr Zeit haben, um tatsächlich zum Beispiel nicht dem Crackpot aus Texas na wegen einem Telefonanruf diesen Blickwinkel zu offerieren oder weil eben dann von seiner PR-Agentur eben das Fax reinkam und sagte, übrigens, wenn Sie zu diesem Thema was machen, haben wir hier diesen konträren Blickpunkt dazu.
Das funktioniert auch aus einer anderen Richtung, die Perspektive. Das Ding ist ja, die Blogosphäre oder diese komische Gemeinde im Internet ist ja, also nimmt ja auch für sich selber einen Anspruch sozusagen, wir sind die, die nicht so eine große Reichweite haben, aber wir bringen die Perspektiven auf, die sozusagen, die nicht mehr gesehen werden. Das heißt, diese Sendung, die ich habe, die sich mit Internet und so beschäftigt, ist ja genau das Punkt, sagen, ein Thema zu nehmen, was eh gerade am Start ist und dann nochmal ein oder zwei Meinungen zu bringen, die sozusagen genau da kommuniziert werden. Aber wo zieht man denn dann die Grenze oder kann man da überhaupt die Grenze ziehen? Und ich dachte, es ist eher sozusagen ein gutes Ding, die Leute vor die Wahl zu stellen,
ja,
eine Meinung zu haben.
Nein, es geht hier nicht darum, Grenzen zu ziehen. Also ich will, es ist auch keine Kritik, sondern die Hoffnung mit der Sendung hier ist, dass wir so ein bisschen die Mechanismen beleuchten und unseren Hörern dann dabei helfen, das zu merken, wenn sie verarscht werden. Also das arbeitet ja auch für mich gelegentlich, ja, dass ich dann irgendwie als der Crackpot genannt werde. Und mein Blog funktioniert unter anderem natürlich, weil ich da ein konsistentes Weltbild habe. Ja, was wieder, also natürlich, die Mechanismen sind ja nicht nur gegen uns, sondern ich benutze die ja auch selber, meine Leser zu fangen, ob ich das jetzt absichtlich mache oder nicht, mal dahingestellt. Aber natürlich, das ist nicht per se was Schlechtes, sondern das sind alles Dual-Use-Sachen, ja. Aber wenn man die Mechanismen versteht, hat man immerhin eine Chance, dass man sich da wehren kann.
Genau, ganz kurz noch. Das führt mich schon wieder auf die Stelle, wo ich sage, der Zuhörer muss selber also aktiv in dem Sinne werden, dass er sich klar machen muss, es gibt niemand, der dir sagen kann, wo du lang gehen musst. Und ich glaube, das ist im Umgang mit Medien, also die sogenannte Kompetenz, ein großes Problem, dass die Leute sagen, eigentlich doch immer noch hoffen, es gibt irgendwo das Grammophon, wo ich mich als Hund davor setzen kann und reingucke und dann sozusagen nicht mehr selber nachdenken muss. Und das geht nicht.
Daran sind aber die Medien schuld. Denn die Medien haben ein sehr kohärentes Weltbild. Wenn du zum Kiosk gehst und du guckst dir die 20-Tages-Zeitung an, dann siehst du bei 19 von den 20 irgendwie die Schlagzeile Terroralarm. Und dadurch kommt dieses Konzept überhaupt zustande, dass es einen Konsens gibt, was gerade wichtig ist. Wenn jede Zeitung was anderes schreiben würde, dann hätte ich als Leser nicht das Gefühl, oh, ich muss mir eigentlich nur den Spiegel holen und da steht schon alles drin. Sondern das Gefühl kommt doch erst dadurch, dass wenn ich mir mal was anderes hole, dann steht eigentlich dieselbe Scheiße drin. Ja, da sind überall dieselben Stories. Also besonders krass fällt einem das auf, also was heißt einem, mir ist das besonders krass aufgefallen, weil ich vor ein paar Jahren mal so eine Nachrichtensuchmaschine programmiert habe. Und da habe ich überhaupt erst wahrgenommen, kohärentes Medienbild ist. Mhm. Also vor allem, wie viele einfach direkt DPA-Meldungen drucken. Also tausende von Zeitungen haben einfach Verbatim direkt kopiert, die DPA-Meldung und haben deren Auslandsberichterstattung.
Da ist auch niemand mehr, der irgendwie was anderes tun könnte. Ja.
Aber dadurch entsteht doch überhaupt erst diese Idee, dass die Medien die Wahrheit haben. Wenn die sich alle widersprechen würden, dann käme doch keiner auf die Idee zu sagen, na, das wird schon die Wahrheit sein. Insofern finde ich das schon, dass man das den Medien angreifen kann an der Stelle.
Oder ihre Unterfinanzierung kann man natürlich auch sagen.
Ja genau, aber aber das ist natürlich ein Kritikpunkt, aber das ist sozusagen dieses, ich habe schon das Gefühl, dass es diese träge Masse Publikum schon irgendwo auch gibt. Ja, also sozusagen die Leute, die vielleicht jetzt auch gerade diesen Podcast hören und sich danach super informiert fühlen, aber dann übermorgen wieder irgendeine komische Fernsehsendung gucken und das halt nicht hinterfragen. Weil sie haben ja die Sendung gehört hier und jetzt sind sie ja informiert. Und das ist halt genau der Punkt, zu sagen, ich glaube, es gibt so eine geistige Faulheit.
Da muss ich mal einen Bonn-Mord kurz erzählen.
Ja, bitte.
Also es gibt diese Geschichte, ich glaube, es wird irgendein deutscher Kaiser, war das nochmal, Friedrich Wilhelm, der, keine Ahnung, hat irgendein Problem, ruft seinen Berater zu sich, der Berater berät ihn. Und es dauert irgendwie Stunden und am Ende ist er ganz konsterniert und sagt dem Berater, hör mal Berater, ich habe dir jetzt 3 Stunden zugehört, ich bin jetzt auch nicht schlauer als vorher. Und dann sagt der Berater, das mag sein, aber besser informiert. Und so ist das bei uns natürlich auch, na klar. Also wir haben nicht den Anspruch, dass die Leute danach schlau sind. Im Übrigen möchte ich dem aufs Härteste widersprechen, dass uns hier irgendwelche Idioten zuhören. Unsere Zielgruppe sind die besonders gut gebildeten, einkommensstarken.
Also du bist der Vorteil von so Podcasts ist ja, dass man sozusagen immer Konkurrenz zu allem anderen ist. Also du musst nicht Anne Will gucken, du kannst stattdessen unseren Podcast hören.
Du kannst Anne Will gucken und währenddessen den Podcast
hören. Ja, also ich meine, Anne Will ohne Ton wird wahrscheinlich sogar noch etwas geben.
Böser Mann.
Ja. Oh, feier.
Na gut, aber zurück zu den Mechanismen. Diese Geschichte mit dem Chaos und dem guten Aussehen haben wir bei Reagan gesehen, ne? Also Reagan.
Ja, unbedingt.
Reagan ist ja genau deswegen gewählt worden, weil er halt aussah wie so ein Typ, der es halt hinkriegt. So, und er hat ja immer noch, wenn du mit Amis redest, gerade etwas Konservatives.
Der ist immer noch ein Held, so eine Lichtfigur.
Ist ja der Held, der die Sowjetunion niedergerungen hat. So. Ich meine, er war halt da nur die Galionsfigur, die auf die Idee, die Sowjetunion zu Tode zu rüsten. Da sind da andere Leute gekommen, die es dann durchgezogen haben. Aber sie brauchten halt offensichtlich da diese ja, leicht durchgeknallte Cowboy-Figur da an der Spitze. Und Schröder, ich meine Schröder, ne? Die Nummer mit Schröder und seiner Haarfarbe, ja. Also nichts hat irgendwie ihn offensichtlich so aufgeregt wie die Verleumdung oder was ich glaube, wie es Urteil war, glaube ich, dass es eine Verleumdung war, dass er sich die Haare färbt, ja. So, weil ich weiß nicht, wahrscheinlich würde er graumeliert genauso cool aussehen, aber es ist halt irgendwie so, ja.
Clinton sah ja sogar cooler aus graumeliert.
Stimmt, ja. Naja.
Aber ist ja auch egal. Also wenn man heute bei Ria Novosti klickt, da haben sie eine Schlagzeile mit Schröder mit einem Bild und da sind seine Haare eher noch dunkler als früher insofern.
Hm. Das ist bestimmt nur das Licht.
Bestimmt das Licht.
Ja, oder?
Also bei Reagan habe ich neulich eine witzige Analyse gelesen. Da hieß es nämlich, dass die ein TV-Duell hatten zwischen den Präsidenten. Und dass die vorher einfach das tatsächlich als TV-Duell betrachtet haben und da also sich rhetorisch vorbereitet haben. Und Reagan ist da einfach hingegangen und hat in die Kamera gegrinst. Und sah dadurch aus, als habe er die Lage im Griff. Inhaltlich hat er nichts beizutragen gehabt, aber er sah aus, als hätte er es im Griff. Und deswegen ist er gewählt worden. Ne? Und seitdem haben wir dieses Spin-Doctoring, was in den USA inzwischen dazu geführt hat, dass die meisten...
Image-Doctoring in diesem Fall.
Ja. Image-Doctoring, genau. Mhm. Dass die meisten so Senatoren und Kongressabgeordneten aussehen und wahrscheinlich auch so sind, als wenn sie sich Botox spritzen. Ja, das sind alles so künstliche Figuren, zig Schönheits-OPs hinter sich, weil das einfach auch tatsächlich, wenn Autorität nicht zu erreichen ist, dann kann man auch mit charismatischem Auftreten und gutem Aussehen Punkte machen.
Dann muss man wenigstens so aussehen wie das Alpha-Männchen vom Dienst.
Gar nicht Alpha-Männchen, einfach
Seriosität so, ja.
Seriös oder sympathisch reicht auch. Also bei Bush war es ja nicht Seriosität, sondern dieses der Kumpel von nebenan. Mhm. Also der hat einen Freund simuliert.
Was das für geht Kumpel auch. Hast du denn?
Nein, naja.
Für die Hillybillies.
Okay. Für seine Zielgruppe.
Verstehe.
Na, also das muss nicht Seriosität sein. Das ist in Deutschland noch sehr darauf fokussiert, dass Politiker versuchen, Seriosität zu simulieren, indem sie einen Anzug tragen. Aber in Amerika ist das noch eher so, dass die einfach tatsächlich versuchen, auszusehen wie irgendwelche Models, ja. Also alte Models natürlich. Aber also das ist immer so ein richtig gruseliger Kulturschock, wenn man ins Ausland geht und da Nachrichten guckt und sieht, wie die Leute, die da etabliert sind, also wenn man hier Nachrichten guckt und da ist dann so ein Wickert, ja, oder irgendwie jemand, den man seit Jahren kennt, dann sieht der aus wie ein seriöser Sprecher und man hat sich an den Duktus gewöhnt und findet die Stimme irgendwie man so vertrauenswürdig. Aber wenn du ins Ausland gehst, wo sich ein anderer Duktus etabliert hat, das finde ich immer super gruselig. Also gerade in Amerika, wo die so Barbie-Puppenfiguren als Vorleserinnen haben. Bei uns gibt es ja dann immer noch so im Kostüm. Aber wenn man in Amerika TV-Nachrichten guckt, das sind alles echt Barbie-Puppen, die da wegen ihres Äußeren sitzen und die auch in Diskussionen absichtlich keine sinnvollen Punkte äußern, sondern immer so dann giggel irgendwie für die Optik da sind. Und das ist ja antrainiert. Also es gibt Untersuchungen zu den Frauen, das sind Leute mit Harvard-Abschluss, die sind nicht blöde, also gerade bei Fox News kann man das sehr gut sehen, die sind nicht blöde, aber die stellen sich da blöde, weil das einfach gefordert ist. Und teilweise, was da so auch in Gameshow-Moderatoren sieht man das auch sehr gut. Wenn man sieht, was im Ausland für Leute Gameshows moderieren und was bei uns für Leute Gameshows moderieren, also ein himmelweiter Unterschied und es ist sehr augenöffnend zu sehen, mal die Bilder abzugleichen.
Bei Glücksrad, da gab's...
Ja, natürlich, das waren bei uns auch so Schuhverkäufertypen. Aber guck dir mal den Amerikaner an, der Glücksrad macht, da legst du dich flach. Ernsthaft.
Ja, ist ja diese Geschichte mit dem, dass man eher Autoritäten glaubt oder Leuten, die aussehen wie der Kumpel von nebenan oder wie jemand, dem man irgendwie so vertrauen kann, ne? Also diese Sache, ist ja mittlerweile auch schon wieder so ein Stück weit ins Gegenteil verkehrt. Also wenn du so einen typischen Versicherungsvertreter, also der halt so in dem typischen seriösen Versicherungsvertreter oder Autoverkäufer, dem glaubst du instinktiv ja schon mal nicht mehr.
Ja.
Ne, der kommt schon so ja so rüber, so wie so, naja, so.
Da hat man in den 80ern auch zum ersten Mal diesen Trend beobachten können, denn die sind immer, wie hieß der, war das in Hamburg, Mannheimer oder so, ne, diesen, keine Ahnung, wie der hieß, aber der ist halt immer im Anzug gewesen und irgendwann fingen die Spots an, da war der im Pulli. Plötzlich. Und wirkte überhaupt nicht mehr seriös, sondern da haben sie halt versucht, so dieses, naja, das ist dein Nachbar, dem kannst du vertrauen, naja, zu machen. Und also die Experimente sind durchaus alt und es ist sehr lohnend, sich das mal bewusst anzugucken.
Na, die neueste Iteration ist ja jetzt Social Media, ne? Also Werbung in Social Media.
Genau.
Ist ja de facto ja die ewige Tupperware-Party. Also
wer Tupperware nicht kennt, sollte man vielleicht kurz erklären, wie das
genau, funktioniert. Genau, Tupperware sind Plastikschachteln durchaus hoher Qualität,
die Strukturvertrieb
im Wesentlichen. eher Strukturvertrieb, aber in der Bekanntschaft und im Freundeskreis und in der Verwandtschaft vertrieben werden. Das heißt, da werden dann sogenannte Tupperware-Partys veranstaltet. Das heißt, da kommen dann irgendwie die Kumpels und Freunde zusammen, irgendwie alle bringen noch einen Salat mit und dann irgendeiner, entweder ist ein Tupperware-Vertreter eingeladen oder einer von den Mädels, die das dann veranstalten, ist dann, meistens sind es Frauen, ist dann Tupperware-Vertreterin. Und die haben dann diese Plasterschachteln und dann wird halt erzählt und hier und so und diese Plasterschachteln sind super toll und dann, die haben noch lauter Tricks mit irgendwie Vakuum erzeugen und den ganzen Trödelwurz. Irre teuer, aber dann entsteht halt dieser Gruppenverkaufsdruck und dasselbe wurde auf alles Mögliche mittlerweile übertragen, also auf Dessous.
Nicht nur Gruppen,
sondern Botox-Partys?
Ja,
Botox. Es gibt Botox-Partys?
Unglaublich, gibt es.
Was? Ja. Hab ich auch Leute gelesen. Treffen sich, um sich Nervengift zu spritzen.
Also ich meine, ich kenne ja, dass Leute sich treffen, um andere Gifte zu konsumieren, aber
zurück zu Tupperware. Also es gibt zwei Punkte. Erstens natürlich dieser Gruppendruck, aber der Kontakt zu dem Verkäufer kam über einen Freund zustande. Mhm. Und okay. Das ist ein wichtiges Element, weil man einfach einen Vertrauensvorschuss genießt, wenn man von einem Freund vorgestellt wurde.
Ja, und genauso ist jetzt halt, wie gesagt, wenn wir mal so auf Twitter gucken oder so, wenn da irgendjemand über sein neues Telefon twittert und ich zumindest den nicht direkt anfollowen will, weil er auch mal was Interessantes gesagt hat, dann frag ihn als erstes mal, was er denn dafür kriegt. So,
hoffentlich kriegt er was dafür. Aber es gibt ja Leute, da habe ich so...
Na, ich hoffe, er kriegt nichts dafür, also, weil dann anfollow ich ihn sofort.
Ehrlich gesagt, das finde ich noch schlimmer, wenn Leute so blöde sind, von sich aus irgendwelche...
Gut,
also, Produktwerbung zu twittern.
Das wait. Nee. Ich glaube, ihr redet verschiedene Sachen. Also nee. Es geht schon darum, jemand sagt, ich habe ein neues Telefon und ich finde das geil.
Ja.
Und du willst sozusagen dann rausfinden, hat er jetzt ein neues Telefon und findet es geil oder kriegt er gerade...
Präzise. So,
und okay. das ist halt ich finde das vertretbar, wenn er dafür Geld kriegt.
Nee, ja, das finde ich überhaupt nicht.
Dann will ich dem auch nicht...
nichts in meiner Timeline zu suchen.
Selbstverständlich nicht.
Nee,
eben deswegen. Aber dann kann ich das nachvollziehen. Aber ich finde es schlimmer, wenn Leute
wenn mir jemand
brainwashed genug sind, um irgendwelche Produktwerbung...
Entschuldigung, also ich meine...
Entschuldigung, hast du mal einen Apple-Blog gelesen?
Naja, aber wenn Markus zum Beispiel über einen Game twittert, ne? Also wenn ich zum Beispiel sage, irgendwie, ich brauche jetzt mal wieder einen Shooter für den Winter, sollte möglichst nicht so bloody sein, sollte auf Mac laufen, irgendwie ordentliche Sniper-Missions beinhalten und noch so 3-4 unrealistische Forderungen und Markus jetzt nicht total weglacht, sondern sagt, hey, guck dir doch mal das und das an. Dann weiß ich, okay, das ist irgendwie in Ordnung. Das kann ich mir angucken. Jemand, der davon Ahnung hat, weil er sich die ganze Nacht beschäftigt. So, wenn du jetzt plötzlich anfangen würdest und sagen, Alter, ich habe mir jetzt ein MacBook Air gekauft, 11 Zoll, super geil. Fefe? Was haben sie mit dir gemacht?
Also ich finde Produktwerbung immer scheiße, aber wenn jemand wenigstens dafür bezahlt wird, hat er eine Ausrede.
Nee,
finde ich
nicht.
Aber das heißt,
das ist was anderes, wenn du ein Journalist bist, der für seinen Lebensunterhalt...
Lass mal kurz da bleiben. Das heißt, wenn ich mit dir auf irgendeine Art und Weise im Netz öffentlich kommuniziere und ein Produkt, welcher Art auch immer gut finde, ist es schon Werbung?
Nein.
Nee, aber darum reden
wir davon reden Zeit. Wir gerade.
Nein, im Moment, es gibt also die,
also
der Übergang ist sehr fließend.
Ja, bloß ja? Also zum Beispiel
fragen also mich. Also wie lange mache ich jetzt meinen Blog? 5 Jahre? Habe ich, glaube ich, 2-mal Produkte erwähnt, mit denen ich zufrieden war. Und das, finde ich, ist eine Quote, mit der kann man arbeiten.
Na klar, natürlich.
Aber weißt du, es gibt so Blogs, die haben sich quasi darauf spezialisiert.
Ja, da brauchen wir nicht
die ganze Zeit irgendwie nur so, oh, ich habe das gekauft im Apple Store und das ist jetzt schon wieder so super. Oh.
Na gut,
Selbstbewusstsein
durch Kaufblogs ist was anderes.
Nee gut, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber worum es geht, ist halt die Kontaminierung des gefilterten Informationsstroms. Also ich benutze ja Twitter unter anderem dafür, dass ich eine Auswahl aus diesem großen Internet bekomme, aus dem Informationsstrom des Internets, der vorgefiltert ist eben durch die, zum Beispiel die Leute, denen ich folge oder deren Blogs ich lese. Und wenn dieser Informationsstrom eben durch Werbung kontaminiert wird, weil die Leute dafür bezahlt werden oder Schnittchen bekommen oder was auch immer, dann finde ich das richtig verwerflich. Also das finde ich.
Spam halt.
Das ist ja eben kein Spam, sondern wenn es Leute sind, die sonst zum Beispiel interessante Links posten, aber dann halt anfangen, diese Position, die sie sich da erarbeitet haben.
Das ist doch immer noch Spam.
Eben, genau. Und das ist der kritische Punkt, ist eben dieses Ausnutzen von Vertrauen. Darauf wollte ich hinaus.
Ja.
Also dass halt Leute vertrauen, was ich in sie gesetzt habe, indem ich ihnen folge,
missbrauchen
dafür, dass sie halt irgendwelchen Scheiß da reintun. Sollen. Und das ist halt genau, bei Politik ist es ja noch viel schlimmer. Bei Politik ist es ja so, denen muss ich ja für 4 Jahre vertrauen, wenn ich sie wähle.
Nee.
Naja, also zumindest
Nur lass mal die Kirche im Dorf hier.
Also zumindest habe ich keine, unterhalb einer Revolution, nicht viele Möglichkeiten, sie vorher zum Aufreden zu überreden. Dann ist es halt so, dass du musst dich halt für 4 Jahre entscheiden und den Scheiß, den sie derzeit machen, bist du implizit mit verantwortlich. Ja? So, und das ist halt so ein Ding, wo eben auch wiederum bei Medien ja genau dasselbe Problem entsteht. Wenn ich dem nicht mehr vertrauen kann, dass, was ich vorne auf der Spiel Online Titelseite sehe, dass das tatsächlich eine Meldung ist, die sie nicht einfach verbatim vom Innenministerium beziehungsweise von irgendeiner BKA-Quelle diktiert bekommen haben, sondern da tatsächlich Journalismus hintersteht, wenn ich dem nicht mehr vertrauen kann, dann diskreditiert sich auch alles, was möglicherweise dahinter an Vertrauenswürdigem sein könnte. Wenn ich da diesen Yashin Musharraf-Scheiß lese, der irgendwie seit Monaten und Monaten und Monaten irgendwie nur noch diese Terrorpanik-Scheiße publiziert, so, da kann der auch mal losgegangen sein und recherchiert haben und vielleicht wirklich was rausgefunden haben. Ich glaub's ihm einfach nicht mehr. Weil alles, was da bisher kam, ist nur noch dieser Kram, der klingt, als würde er direkt von irgendwo einem, wir brauchen mal dringend die Vorratsdatenspeicherung, BKA-Fuzzi diktiert worden sein.
Da entsteht übrigens gerade eine Industrie, das kann man auch bei der Tagesschau jetzt sehen. Die haben auch so eine Meldung gehabt, das hat mich ja echt umgehauen. Denn die haben ja mal so einen, ich will nicht sagen Vertrauensvorschuss
gehabt. Ja doch, haben sie schon, klar.
Aber also ich meine, da hat man zumindest irgendwie das Gefühl gehabt, da sitzt, weißt du, die haben Korrespondenten, da sitzt eine Redaktion. Aber die Tagesschau.de hat neulich so einen Artikel publiziert, ich glaube jetzt vor 3 Tagen. Da dachte ich so, was? Ja. Der Inhalt des Artikels war, es gibt jetzt ein Hochglanzmagazin von Al-Qaida. Und da steht drin, der Terroranschlag so und so, der hat ja nur so und so viel Dollar gekostet. Mhm. Und es war so völlig abstandsloser Hochglanz-Modemagazin-Niveau irgendwie Promi-Klatsch- und Tratsch-Journalismus. Wo ich so dachte,
das ist aber,
ach du meine Güte.
Na, das Kennzeichen von genau dieser ganzen Berichterstattung über Terrorismus und alles, was damit zusammenhängt.
Das fehlt der Abstand.
Naja, ist auch, dass die, also das erfüllt halt zwei Voraussetzungen. Zum einen ängstigt es die Leute. Das heißt, es führt dazu, dass es eine hohe Aufmerksamkeit genießt. Und zum anderen gibt es kaum Fakten. Es gibt da nur diese Terrorismus-Experten, die dann aus gemunkelter,
gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen
eben halt irgendwelche, meistens sind es halt eben Sicherheitsbeamte aus dem Apparat, die ein Eigeninteresse haben, die sind dann eben die Hauptquellen und von denen bekommen sie dann halt Sachen durchgestochen so oder irgendwie erzählt und die sind natürlich dafür extrem offen für Manipulationen. Und also wenn ich mir so angucke, wen die Leute da, also auch deutsche öffentlich-rechtliche Anstalten, wen die da als Terrorexperten hinsetzen, wenn man sich die Biografie anguckt, dann kann deren Expertise nur daran bestanden haben, dass sie 5, 6 amerikanische schlechte Bücher gelesen haben. Haben
sich mal einladen lassen.
Und danach dann irgendwie vielleicht noch eine Konferenz besucht haben und jetzt sind sie halt plötzlich Experten dafür. So, und dann erzählen die halt irgendeinen Scheiß, der genau derselbe Mist ist, den alle anderen erzählen, so weil irgendwie alle anderen Terrorexperten auf genau denselben Konferenzen waren, genau dieselben 5, 6 schlechten Bücher gelesen haben und mit genau denselben Leuten vom BKA reden. Also da, das ist halt so ein Zyklus, der wo mir mittlerweile wirklich jegliches Vertrauen fehlt, überhaupt da noch irgendwelche realistischen Informationen zu bekommen.
Ich möchte da noch ein bisschen reinhauen und zwar, wo gerade das Wort
Moment, du bist doch hier aber das Opfer.
Korrespondenten fiel. Habt ihr euch schon mal gefragt, wenn in Indonesien eine Katastrophe ist, warum dann der Korrespondent aus Peking geschaltet wird?
Na, weil das Netz ausgedünnt wurde.
Richtig. Und wisst ihr, wo der seine Informationen herbekommt?
Na, aus der chinesischen Tagespresse wahrscheinlich.
Nee, aus seinem Fax. Da wird ihm nämlich die ausgedruckte Agentur aus Berlin gefaxt.
Wie geil! Aber immerhin hat er irgendwie ein bisschen Delay auf dem Satelliten und deswegen
sieht das genau. Ich habe es in der Tat sozusagen häufiger erlebt, dass sowas passiert ist. Dass sozusagen natürlich ist der Typ, der in Peking sitzt, also ja, der hat tatsächlich im Zweifelsfall hat er sozusagen
den Zeitzonenvorteil.
Hat er irgendwas gelesen oder gehört. Aber es ist ja oft auch so, wenn dann hier eine Sendung ist, die da zu einer Zeit stattfindet, wo irgendwie immer alle im Bett sind und nichts Neues mehr kommt, dann wird halt hier einfach stumpf der Ticker. Okay, gemailt. Aber es ist jetzt, also ne, so weit, weil wir das am Anfang der Sendung auch da waren, sozusagen, wie wichtig der Ticker eigentlich ist. So wichtig ist der Ticker.
Ja.
Dass der Typ sozusagen, der eigentlich von vor Ort berichten soll, auch nur das weiß, was da rauskommt.
Das ist ja echt mal geil.
Und jetzt sind wir mittlerweile so weit, dass selbst das Durchstechen von offensichtlich gezielten BKA-Informationen, ne, also wo es offensichtlich ja, kann ja nicht anders sein, als dass sie da eine Quelle hatten jetzt für der Spiegel für diese, sie wollen irgendwie den Reichstag stürmen Nummer, ja, dass die jetzt wiederum dafür dienen soll, was der Kauder da gerade publiziert hat, die Pressefreiheit, also das bisschen Restpressefreiheit, was wir in Deutschland noch haben, also im Sinne von Freiheit zu recherchieren, auch noch einzuschränken, weil dann sollte die Presse entweder selbst verpflichtet werden oder eben nicht mehr darüber berichten dürfen. So.
In der Tat.
Und also man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. So. Also wir haben hier gerade einen Terroralarm, wo schwer bewaffnete Polizisten vor dem Reichstag stehen, auf der Basis von 3 Telefonanrufen ans BKA, wenn man irgendwie dem bisschen, was in der Presse irgendwie da zu lesen war, trauen darf, und ein bisschen Gemunkel vom FBI, wo der BND und die CIA sagen, das wird wohl Bullshit sein. Also ich meine, wenn der BND und die CIA sagen, das wird wohl Bullshit sein, dann kann man sagen, naja gut, möglicherweise ist da vielleicht was dran.
So. Also BND sind Experten für Bullshit.
Du meinst, die sehen den auch, wenn sie ihn...
Ja, aber was ja auch interessant ist, dass der Crowder gesagt hat, also das darf nicht, weil wenn mögliche Ziele publiziert werden, dann könnte das ein möglicher Anreiz sein. Und ich finde, der Schritt von dahin
zu... Könnte ein möglicher Anreiz sein?
Das war doch seine...
Nee, die Argumentation war, wenn die Presse schreibt, irgendwie die Terroristen könnten beim Reichstag zuschlagen, dass dann erst die Terroristen auf die Idee kommen könnten, also, beim Reichstag zuzuschlagen.
Zitat aus der Saarbrücker Zeitung: Wenn die Presse darüber berichtet, welche Orte besonders gefährdet sind, dann kann das unter Umständen ein Anreiz für Terroristen sein. Also ich impliziere jetzt einfach mal, das heißt, wenn die Presse darüber berichtet, könnte sie den Terror sozusagen Vorschub leisten. Das heißt, Journalismus ist Terrorismus.
Ja, natürlich. Natürlich.
Ja. Okay.
Ja, damit hätten wir das eigentlich mal geklärt, ne?
Ja,
sehr gut. Du wolltest ja sowieso irgendwie einen anderen Beruf, oder?
Der PR, ne?
Ach, PR, ja, stimmt. Ja,
der bezahlt sich auch besser.
Ja, ist klar. Ja, ist richtig so, ja.
Das ist übrigens auch eine kleine Randnotiz noch, von wegen Freunde empfehlen Produkte. Wenn du mit Agenturen redest für Computerspiele, ja, es wird grundsätzlich geduzt.
Ja, natürlich.
Und das ist natürlich so. Du würdest
ja auch deinen Koks nicht mit Leuten teilen, die du dich duzt, oder?
So sieht's aus. Also das Ding ist, Computerspiele werden ja von Spieljournalisten, also sozusagen die Magazine, die das nur machen, die können das tatsächlich auch sozusagen sich leisten, die Spiele zu kaufen. Das heißt, sie haben sozusagen einen richtigen Blindtest. Hm. Aber als General Interest Medium und freier Journalist als Spielertester gehst du halt hin und sagst, liebe Agentur, bitte habt ein Rezensionsexemplar für mich. So, und dann.
Also Agenturen, die sind die
Werbeagenturen für eine bestimmte Agentur. Du redest selten mit den Spielefirmen direkt, sondern die haben halt eine Agentur. Außer Electronic Arts, die haben eine völlig unterbesetzte PR-Redaktion, die sozusagen auch namenlos ist, wenn du da ein Spiel bestellen willst, was nochmal ein anderes Thema ist. Aber sozusagen, ne, da wird sozusagen grundsätzlich geduzt und damit hast du natürlich auch so ein bisschen dieses so, ne, den Freund gibt dir das Spiel so, genau. Und dann hat natürlich auch ne, diese Nachfrage. Also wie gesagt, es bleibt alles im Rahmen, aber es ist natürlich, zielt natürlich auch darauf ab. Ich
verstehe, so ein, du gehörst dazu, man ist selber Peer Group, so halt.
Genau,
so,
ne? So sieht's aus.
Gut, dass wir die Mechanismen hier erläutern. Aber,
wird das, so, mal. Und was auch lustig ist, sozusagen, es gibt ja immer Mitternachtsverkäufe, wenn World of Warcraft ein neues Ding rauskommt, so. Und dann fragst du natürlich als Journalist, ich möchte da gerne rein und natürlich möchtest du dann nicht an der Schlange stehen, weil du willst ja darüber berichten und möglicherweise in der Nacht noch ein Spiel spielen. So. Das ist total schlimm, was man da so arbeiten muss, aber so. Und das Ding ist, du bist ja natürlich als VIP da. Heißt, du kriegst dann, sagen, du darfst nicht an der Schlange vorbei, sondern du kriegst
auch ein Exemplar.
Schnittchen.
Kriegst du Schnittchen?
Du kriegst Schnittchen.
Das ist nämlich auch ein Punkt auf meiner Liste. Es stellt sich raus, supergeil, die haben an Unis Tests gemacht, haben Leute befragt zu einem sinnlosen Laberthema, was keinen interessiert hat, absichtlich, und haben dieselbe Gruppe quasi befragt, einmal vor dem Essen, einmal nachdem sie Schnittchen gereicht haben, und die Toleranz für Bullshit steigt gewaltig, wenn du gerade ein Schnittchen gekriegt hast. Dann sind die Leute gut gelaunt, haben was im Magen, haben Zeit, ja, und hören sich deinen Scheiß an und sind also viel weniger
deswegen
auf negative Gefühle zu bringen.
Deswegen gibt es zum Beispiel bei der Bundesdruckerei immer, wenn sie über irgendwie den Personalausweis...
Immer Schnittchen, natürlich.
Also wenn sie da Journalisten einladen, ich will jetzt mal gerade keinen Namen dich nennen hier, die dann halt da hinkommen und gesagt bekommen, wie toll der neue Personalausweis ist, die haben immer echt exzellente Schnittchen. So, die haben ganz super Essen da so. Wie ist denn das? Haben die also so bei den großen Spielen, die verdienen noch richtig Geld? Machen die dann auch mal so rauschende Feste so? Oder?
Nee, also tatsächlich zu sagen, ist das alles gar nicht so irgendwie, der Journalist wird mal nach Süditalien geflogen.
Das ist überhaupt gar nicht so. Nee, das gibt es nur in der Pharmabranche.
Und, genau. Und bei den Autojournalisten.
Was, echt?
Ja, klar. Autojournalisten werden tatsächlich dann zu diesen Tests gefahren.
Also bei Spielen ist es so, du kriegst halt ein Rezensionsexemplar, was auch nicht die geile Collector's Edition ist, sondern du kriegst halt irgendwie die DVD in einer kleinen Plastikhülle. Und wenn die so eine Mitternachts-Action haben, dann wirst du da halt sozusagen, kannst du damit hingehen. Aber es ist schon bei Spiele-Hardware ist es so, also wenn die irgendwie eine neue Gitarre auf den Markt kriegen, dann kriegst
du das. Wollen sie auch wieder haben dann?
Du kriegst das für 1 oder 2 Wochen zum Testen und dann wollen sie es halt wieder haben. Das Lustige ist, die einzige Spiele-Hardware, die mir jeweils sozusagen von der Agentur überlassen wurde, war das Skateboard von Tony Hawk und das war scheiße.
Also
erzählt dann wieder so.
Wahrscheinlich wussten sie, dass es irgendwie die Rücktransport nicht überlebt, so.
Ja, das ist.
Oder der Rücktransport nicht wert ist.
Ach nee, die Entsorgungskosten, die machen wir mal dezentral.
Ja, genau.
Das ist super.
Ja, ist natürlich die Frage.
Ja, aber man sollte doch denken, so viel Geld, also was lasse ich da gerade, was jetzt irgendwie die aktuelle, die aktuelle Einnahme war, dass sie da irgendwie euch da nochmal ordentlich durch die Gegend fliegen und Wein trinken?
Dazu zwei interessante Sachen. Das eine ist, ich arbeite für ein sogenanntes General Interest Medium.
Achso, du bist
sozusagen ich schreibe nicht nur für die Gamer, das heißt, ich muss mich hinten anstellen. Das hat bei Edelmann, der Agentur für Microsoft, sehr lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, warum ich nicht auf dem ganz normalen Presseverteiler stehe. Die haben einen Presseverteiler für General Interest, da schreiben sie einmal im Jahr, wenn sie das neue Familienspiel rausbringen. Das andere ist, dass die Spielindustrie tatsächlich, macht sich vor allem, das ist bei den großen Games nicht so, aber bei dieser Casual Games Seuche, die gerade sozusagen durchgeht, ist es so, die verdienen nicht an Bestandskunden. Hm. Das heißt, denen ist Berichterstattung total egal, denen ist auch Kundenbindung total egal. Woran die verdienen, ist an Neukunden. Die haben halt am Tag so und so viele Neukunden, die halt auch irgendwie in den In-Game-Shops dann für Pfennigbeträge was kaufen und machen dadurch Millionenumsätze und müssen das einfach nicht.
Hm, verstehe, okay. Naja, also diese Geschichte mit dieser Journalistenbehandlung hat ja, also diesem Erzeugen von Knappheit, ne? Dass du also.
Das ist auch ein Trick.
Dass du halt also versuchst zu sagen, naja, also für dieses Spiel, keine Ahnung, oder ich weiß nicht, ob es da so ist, aber bei anderen Sachen, Apple macht das ja zum Beispiel so, dass sie halt sagen, so, wir haben nur 25 Journalisten dürfen hier mit auf diesen Event oder so, ne? Also diese Sachen, also diese künstliche Erzeugung von Nachrichtenknappheit um ein bestimmtes Ding, ist ja auch ein sehr beliebter Trick, der immer wieder gut funktioniert. So, ne?
Das ist nicht nur Nachrichtenknappheit, sondern es ist auch ein anderes, sehr interessantes psychologisches Experiment. Und zwar geht es da um die Aufnahme Rituale bei Bruderschaften an US-Universitäten. Wer das nicht kennt, wenn man da neu beitritt, dann haben die so längliche Herabwürdigungsrituale, Rituale, wo es dann darum geht, dass die irgendwie sich nackt ausziehen müssen und dann irgendwie im BH, also auch die Männer im BH irgendwie über den Campus laufen müssen und also degradierenden Bullshit machen müssen, der überhaupt keinen Sinn hat. Aber wenn man es untersucht, stellt man raus, je mehr Ärger du dabei hast, einer Organisation beizutreten, desto höher bewertest du die Wichtigkeit der Organisation für dich selbst, weil du nämlich rückwirkend vor dir selbst rechtfertigen musst, warum du diesen Scheiß eigentlich gemacht hast. Und deswegen gibt es einen Riesendruck von den Leuten, die das gemacht haben, dafür zu sorgen, dass die anderen es auch machen müssen. Weil sie nämlich sagen, diese Organisation ist so wichtig, da wollen wir Leute, die das nicht über sich ergehen lassen, wollen wir gar nicht haben. Und es gibt es ja nicht nur bei diesen Uni-schlagenden Verbindungen, gibt es das ja sowieso, aber es gibt es auch bei Polizei zum Beispiel oder beim Militär. Die US Marines sind bekannt dafür, dass sie auch furchtbare Rituale haben, wo auch wirklich Leute zu Schaden kommen, ja, also verwundet werden. Und dieses Phänomen ist natürlich genauso, wenn die nicht einfach jeden Journalisten reinlassen, sondern wenn du als Journalist Ärger und Aufwand damit hast, um auf deren Liste zu kommen, dann bist du danach unkritischer deren Produkten gegenüber. Und du findest dich natürlich implizit besser als die Leute, die nicht raufgekommen sind.
Wichtiger
und hast ein Interesse daran, diesen Status beizubehalten. Und ein ähnliches Phänomen gibt es auch auf Produktebene. Da gibt es nämlich diese Special-Version, wo dann irgendwie noch eine handgemalte Karte beiliegt und irgendein Bullshit, den man natürlich überhaupt nicht braucht. Da geht es auch darum, künstlich Knappheit zu erzeugen. Und der Preis, also üblicherweise, also ich will nicht sagen generell doppelt so hoch wie irgendwie das normale Spiel, also aber deutlich mehr höher, als die Beilagen es rechtfertigen würden. Und da geht es natürlich um die Ausnutzung desselben Effekts. Ja, genauso übrigens wie in Flugzeugen, wenn es da die Business Class gibt, die kostet auch völlig überproportional mehr, als sie wert sein müsste. Aber da geht es halt darum, wenn du die Business Class hast, dann sollst du auch sie wiederhaben wollen, weil du nämlich das Gefühl hast, sie ist es wert.
Klar.
Und sie ist es wert, weil du viel dafür bezahlt hast.
Naja, und du halt im Zweifel unter anderen Leuten bist, die viel dafür bezahlt haben. Hm?
Genau.
Das ist ja dann die Kohorte. Gut, ich denke, damit wären wir für heute mal wieder so einigermaßen durch. Die Aufgabe an unsere Hörer lautet, guckt euch mal den Terrorpanik-Scheiß der nächsten Tage in Ruhe an und versucht mal daran, die Mechanismen, die wir diese Sendung besprochen haben, so ein bisschen wiederzufinden oder auch
Moment, zwei Worte neu wollte zu finden. Ich noch sagen.
Ja?
Zwei Worte wollte ich noch sagen. Ältestenrat und Wirtschaftsweise.
Ja, Autoritätskacke.
Genau, überlegt euch mal, A, warum ist es, warum klingt es so, als wenn es eine Autorität wäre? Mhm. Wer ist es eigentlich? Warum ist es eigentlich mehr als einer? Ja, wieso ist es nicht einfach Professor so und so? Sondern hier ist auch noch ein Konsens. Ja, das heißt, es ist auch noch eine Herde, die man folgen kann. So diese Art von Effekt, die ist um uns rum überall und ihr müsst da mal drauf achten. Denn das ist ein Problem, wenn man es einfach unkritisch wahrnimmt. Ja, versucht mal, solche Dinge zu sehen, wenn sie euch begegnen und fragt euch, warum das eigentlich alles so ist, wie es jetzt ist.
Ja, die letzte war ja gerade die schwer bewaffneten Polizisten, die ja überall rumstehen.
Genau, das wollte ich noch erzählen.
Ja.
Also, das Berliner Stadtbild ist gerade geprägt von diesen Maschinenpistolen tragenden Bundespolizei-Sonderkohorten. Und auf dem Weg hier zu der Aufnahme habe ich mir gedacht, frag doch mal einen, wie er eigentlich persönlich zu diesem Terroralarm steht. Also eigentlich habe ich gedacht, ich gehe jetzt zum Bahnhof, weil es heißt, die stehen auf vielen Bahnhöfen, insbesondere auch auf meinem. Und habe ich gedacht, da gehst du mal hin und fragst ihn. Und ich stellte fest, die standen gar nicht an meinem Gleis. Ja, mein Gleis war das Gleis stadteinwärts in Richtung Bundestag. Da stehen die morgens, stellt sich raus. Also die Leute stehen nicht für uns da, sondern die stehen für die Leute da, die morgens zum Bundestag gehen und abends vom Bundestag kommen. Also das heißt, die Helfershelfer der Abgeordneten.
Die stehen da auch nicht wegen der Sicherheit, sondern
die stehen da nicht wegen der Sicherheit,
damit
sie gesehen werden.
Genau, ja. So sieht das aus. Ach, das hatte de Maizière gemeint, als er sagte, irgendwie jetzt nicht auf Überstunden machen, nicht auf Überstunden achten, sondern bitte Pflicht erfüllen.
Genau, es geht ja schließlich darum, dass sie dann gesehen
werden. Verstehe.
Ja, in diesem Sinne, ansonsten nochmal herzlichen Dank für die zahlreichen Flatterspenden, die es übrigens ermöglicht haben, dass wir jetzt mit 4 Headsets hier operieren können. Das heißt also auch unsere Gäste.
Darf ich an dieser Stelle kurz sagen, ja, dass ich neidisch bin?
Abu Monoxid ist neidisch auf unsere Headsets. Ja, also wir haben jetzt bis jetzt ein einigermaßen taugliches Podcasting-Setup, wofür wir weitere Flatterspenden verwenden, wenn wir uns noch überlegen. Es gab da ein paar interessante Vorschläge. Aber
vielleicht kann man dir auch noch einen Popschutz kaufen.
Na, wir kaufen erstmal eine. Mann, ey, musst du eigentlich immer hier, immer Salz auf die Wunde noch. Aufs Schlimme. Diese Radioleute.
Ich bin ja gleich weg.
Gut. Ja. Der Kopfhörer bleibt hier.
Mist. Die sind nummeriert und abgezählt. Ja, also wie gesagt, nochmal vielen Dank fürs Flattern. Vielen Dank an Abu Monoxid für die heutige Radiosendungsbeteiligung.
Ja, ich bin schon mal auf meinen nächsten Beitrag. Wahrscheinlich werde ich dann da sitzen und denken so, welche Schranke baust du jetzt ein? Wie machst du es am besten?
Genau, Profis bei der Arbeit. Insofern, vielen Dank.
Du brauchst mehr Captchas. Wer bei dir einen Account einrichten will, der kriegt nicht ein Captcha, sondern der muss ein Lied nachsingen.
Finde ich eine gute Idee. Hilfe fängt an.
Nee. Gut, bevor es hier noch im Gesinge ausartet, hören wir mal auf und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.